Wir fangen an. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Game Experience Design. Heute geht es um Interfaces und ich habe wieder viele Folien. Aber Sie haben ja immer die Möglichkeit, reinzufragen oder Anmerkungen zu machen. Aber es gibt so ein paar Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Interface Design ist etwas, was nicht nur auf Computerspiele sich bezieht und dort in zwei Teile zu zerlegen ist. Einerseits die Gestaltung der grafischen Oberflächen, wie Sie es auf der linken Seite jetzt bei Handys sehen. Und das ist was, was wir eher nächste Woche besprechen. Da geht es um Graphical User Interfaces. Heute geht es mir so um den rechten Bereich, die Game Controller und Fernbedienung, also alles, was so anzufassen ist. In der Mitte liegen dann die Interfaces, die Sie direkt anfassen können, also Touch-Displays mit den entsprechenden Gestensteuerungen. Sie werden selten in die Gelegenheit kommen, eine neue Eingabeschnittstelle zu gestalten, so wie Sie vermutlich auch nie ein neues Betriebssystem entwerfen werden. Aber es kann durchaus sein, dass Sie auf bestehende Interfaces aufsetzen. Also Sie wissen, Sie haben einen Controller und die Frage ist, wie belegen wir den? Oder Sie machen halt tatsächlich Gestensteuerungen mit Virtual Augmented Reality Anwendungen, wo es ja noch gar keinen richtigen Code gibt, also wo man noch gar nicht richtig weiß, wie man sich zu verhalten hat. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Als Grundlage kann man den Swink nehmen, Game Feel, weil der hat so einen netten Feedback-Loop. Nächste Woche ist Multisensory Design dran, in zwei Wochen ist dann GUI Design dran. Also dieser Loop, egal wo man einsteigt, ist ja ein Kreis, also irgendwie die Sinne nehmen etwas auf und deswegen beschäftigen wir uns auch nächste Woche damit. Man sieht etwas, man hört etwas, man fühlt etwas. Das wird dann vom Hirn verarbeitet. Das bezieht sich so ein bisschen auf unseren Kognitionsteil, weil es um Aufnahme von Informationen geht, also Wahrnehmung, Verarbeitung und entsprechende Schlussfolgerung ziehen. Das wird an die Muskeln weitergegeben. Das geht so in Richtung Embodied Knowledge, also dass Sie mit der Hand, Ihren Muskeln, Armen, Füßen, was auch immer als Steuer in den Körperteil benutzt wird, dort die entsprechenden Impulse hingeschickt werden, sagen, jetzt drückt den Knopf. Das geht in den Controller rein, also jetzt auf die Computerseite. Da kommen dann die Hardware zum Tragen, wird vom Programm prozessiert, also diese Eingaben werden verarbeitet. Das macht üblicherweise die Game Engine und dann als Ergebnis auf den Ausgabeschnittstellen ausgegeben. Und auch das bezieht sich dann wieder auf die Sinne, die der Mensch hat. Und damit schließt sich der Kreis. So, die oberen beiden, 1 und 6, nächste Woche, wie gesagt, heute geht es im Schwerpunkt um die Frage 5 eigentlich, das Prozessieren. Also was machen Sie damit? Weil es dann als Designer sind Sie da natürlich für verantwortlich. Zu Brain und Muscles habe ich noch so ein paar Folien, dass man so ein paar Dinge beachten kann. Und auch eine längere Passage, wo es dann um Controller geht, aber das ist, es könnte eine eigene Vorlesung sein, Controller vorzustellen, aber das ist auch eine billige Vorlesung, weil man im Grunde genommen ein Gerät nach dem anderen präsentiert. Also wir fangen mal vorne an. Sie sehen auch übrigens, ich habe ja immer noch diese lustigen Icons, die keiner braucht, aber der Theorieteil nimmt jetzt mächtig ab. Wir haben ja jetzt die ersten 6 oder 5 Veranstaltungen mit viel Theorie zusammengetragen und jetzt gibt es in dem zweiten Teil viel mehr Designhinweise. Und auch so ein paar Vorschläge, was Sie für die Exposition of Extraordinary Experiences bauen können. Was Sie hier sehen, ist das Human Processor Model von 1983, was aber, da sich die menschliche Physiologie nur unwesentlich geändert hat seitdem, also wir haben auch noch keine rechteckigen Augen und so, also die Befürchtungen haben sich da nicht eingestellt, dass der Mensch sich evolutionär in wenigen Jahrzehnten an seine technische Umgebung anpasst. Also dass die Größen, die da gemessen wurden, noch einigermaßen konstant sein dürften. Also insbesondere haben wir eine Wahrnehmungsschwelle von ungefähr 100 Millisekunden, bis wir das prozessieren, was wir sehen. Also hier geht es vor allem um visuelle Informationen. Dann eine kognitive Dauer von ungefähr 70 Millisekunden, um das Gesehene zu verarbeiten und dann nochmal ungefähr 70 Millisekunden, bis man das ausgeben kann. Es gibt eine sehr schöne Webseite, die humanbenchmark.com, kann ich Sie alle nur auffordern, die jetzt mal aufzurufen und dann auf den Reaktionstest zu gehen. Ich mache das mal. Allerdings habe ich meinen Bildschirm gerade nicht synchronisiert. Oh, genau. So, und dann haben Sie ja Number Memory und Reaction Time. Wenn Sie da drauf gehen, gibt es einfach Click to Start und wenn es grün wird, müssen Sie klicken. Jetzt habe ich 303, weil ich muss ja gucken, ich habe natürlich auch eine ungünstige Position. Aber es kommt, also vorhergesagt sind ungefähr 240 Millisekunden. In meiner, also wenn ich irgendwie schnell bin, komme ich ungefähr dahin. Jetzt bin ich bei 284. Sie können ja mal schauen, Sie sind jünger, Ihre Reaktionszeit sollte noch besser sein. Es ist tatsächlich eine Altersfrage. Ja, aber das muss man mehrfach machen, auch nicht im Vorlesungskontext. Also tatsächlich so, man muss sich darauf konzentrieren und sagen, volle Energie auf die äußeren Schilde und dann draufklicken. Aber es gibt eine untere Schwelle, da kommen Sie auch nicht drunter. Und Sie können sich anstrengen, wie Sie wollen. Sie können das ja mal mit 12- und 14-Jährigen ausprobieren. Also wenn das Gamer sind, erwartet man, dass die einfach schneller reagieren. Ist ganz interessant zu sehen, wie also solche Zahlen zustande kommen. Und wenn Sie es 10-mal machen oder so, dann können Sie sich auch mit den übrigen Teilnehmern dieses Tests vergleichen, ob Sie zu den oberen 30 oder den unteren 20% gehören. Es gibt Ihnen das alles wieder. Das ist aber etwas, was Sie beachten müssen. Zum Beispiel, for game controls to be comfortable, the system should have a response time to not more than 100 milliseconds. Also wenn Sie möchten, dass jemand das Gefühl hat, die sind total flüssig, die Reaktion, das geht ganz schnell, müssen Sie so schnell wie möglich die Eingaben prozessieren. Ich komme noch, so ein paar Zahlen gebe ich Ihnen heute noch. Also Sie müssen bedenken, wenn Sie 60 Frames pro Sekunde haben, dann ist ein Frame ungefähr 16,5 Milliseconds oder 16,3 Milliseconds, haben Sie dafür Zeit. Das heißt, Sie können ja ausrechnen, so mit ungefähr 5 Frames, dann müssen Sie das Zeug verarbeitet haben, bei 60 Frames per Second. Und wenn Sie weniger Frames per Second haben, müssen Sie entsprechend schneller sein. Ansonsten kommen diese, boah, das ist total zäh oder die Reaktionszeit ist schlecht. Und für Game Experience, ich habe noch eine ganze Veranstaltung zu Game Feel, also diesen ganzen wirklichen Eindrücken. Aber einer der Kernelemente ist, wie gut sind die Reaktionszeiten des Controllers, wie schnell reagiert das System eigentlich auf meine Eingaben. Und einer der Argumente für 60 Frames per Second ist nicht das Auge. Also das Auge legen Sie schon mit 25 Bildern pro Sekunde überzeugend rein. Da lebt die ganze Kinoindustrie davon. Der Hauptgrund für 60 Frames per Second ist die schnellere Prozesszeit. Also Sie haben mehr Frames. Wenn Sie schneller rechnen, haben Sie halt 5 Frames, um die Eingaben zu prozessieren. Bei 30 Frames per Second haben Sie nur 2,5. Und wenn der Computer schnell genug ist, um 60 Frames darstellen zu können, haben Sie mehr Zeit, um die Eingaben zu verarbeiten und es wirkt immer noch flüssig. Und dieses Gefühl, das ist nicht, also die Bilder bewegen sich noch flüssiger, das merkt man gar nicht. Also es gibt so subtile Unterscheidungen, man merkt so ein bisschen was. Insbesondere Kino arbeitet ja mit 25 mal 2 Bildern, also eigentlich 50 Frames per Second, von denen halt immer 2 sich wiederholen. Aber so zwischen ab 60 gibt es Messungen, sieht das Auge überhaupt keinen Unterschied mehr. Also das kann man gar nicht mehr physiologisch auflösen. Das Auge ist viel zu träge, um schnellere Bildwechsel irgendwie noch zu verarbeiten. Aber der Human Processor, der braucht halt so ein paar Milliseconds, also wenige Milliseconds, um seine Eingaben noch als immediate zu verarbeiten. Und ein Computer braucht halt immer so 1-2 Frames, bis er das hinkriegt. So, und dann muss man auf das Nächste, ist so der Mensch, jetzt haben wir im Prinzip, hier ist die Verarbeitung und jetzt kommt die Ausgabe, die Muscles. Es gibt Precise and Sloppy Players. Da müssen Sie sich überlegen, wo Sie hingehören und für wen Sie das machen. Also der Precise Player, der ist wie so der Kranich und hackt auf die einzelnen Tasten. Der kann auch sehr präzise die Tasten ansteuern. Was gar nicht so einfach ist, wenn Sie den Daumen auf dem Thumbstick haben und dann mal schnell kurz mit dem gleichen Daumen, demselben sogar, auf diese Tasten gezielt drücken. In Echtzeit und in der Eile des Gefechts. Und dann gibt es halt die anderen, die mal vielleicht einen breiteren Daumen haben oder keine so starke Hand-Daumen-Koordination, Auge-Daumen-Koordination, dass sie dann mal mehrere Knöpfe auf einmal drücken. So, der GameCube-Controller wurde für Sloppy Players gebaut. Da gibt es den dicken Knopf in der Mitte und dann außenrum welche. Also da ist es gar nicht so leicht, mehrere Knöpfe auf einmal zu drücken. Also da muss man halt, nur wenn man den oberen erreicht, drückt man den grünen vielleicht mit. Aber die anderen sind weiter voneinander entfernt. Durchgesetzt hat sich aber das Xbox PlayStation-Modell mit 4 Knöpfen, die sie halt gezielt erreichen müssen. Probleme, die hier auftauchen, ist Verwechslung. Also dass Sie zum Beispiel Time Graphing for Tapping A and X with Precise Thumb oben oder also wenn Sie abwechselnd drücken, gibt es so diese eine Gruppe, die drückt tatsächlich hoch runter, die andere, die wiegt sich so rüber und Sie sehen, die drücken halt A und X gleichzeitig. Wenn aber das in Ihrem Spiel eine völlig andere Mechanik auslöst, dann haben Sie das Problem, wenn A und X gleichzeitig gedrückt ist, Power Attack und das andere wäre Vorwärtslaufen. dann gibt es Spieler, die damit nicht zufrieden sind. Und also die sagen natürlich, das Spiel ist so blöd. Manche sagen dann, boah, ich krieg's nicht hin, also ich habe einfach zu dicke Daumen. Aber andere finden auch, das Spiel reagiert nicht so richtig. Ein anderes ist hier oben, showing a jump attempt that failed by just also one frame, also 16,7 milliseconds bei 60 frames per second. Macht das 16,7 milliseconds. Und dann drückt man, also man rennt zur Plattformgrenze und drückt im letzten Moment. Aber das Hirn hat das überhaupt noch nicht wahrgenommen, dass man schon drüber war. Man hat einfach zu spät gedrückt, aber das System weiß, du bist in der Luft, hast nicht mehr gesprungen, abgestürzt, fertig. Und dann denkt man auch, das Spiel ist aber ganz schön unnachgiebig. Also es ist irgendwie so unerbittlich. Das kann man gut finden, aber wenn der Sprung wirklich knapp ausgeführt werden muss, kann sein, dass sie sich bei schon einem Frame die Engine sagt, nö, der war in der Luft. In der Luft kann man nicht springen, du fällst runter. So. Jetzt kann man sich fragen, wie gehe ich damit um? Das machen wir in Game Feel. Also welche Algorithmen? Sie können einfach so Forgiving Platform Ledge, nee, Platform Ledge Forgiveness heißt das. Also die Kantengnädigkeit zu sagen, ja, wir machen es halt wie bei dem Roadrunner, man kann so lange über die Kante laufen, bis man nicht nach unten guckt. Und dann darf man immer noch abspringen. Also ein, zwei Frames sind dann noch so eine Grace Period, um diesen menschlichen, das Problem der menschlichen Informationsverarbeitung, die sind einfach viel zu langsam, die Menschen. Sie brauchen ja 100 Millisekunden, bis sie überhaupt sehen, dass sie jetzt über der Plattformgrenze hängen. Und da kann man dem ja vielleicht die Hälfte draufschlagen und sagen, ah, cool, dann springst du halt, wenn du in der Luft bist, solange du nicht allzu lange in der Luft warst. Und solche Tricks sorgen dann dafür, dass aus einer normalen Steuerung eine gute Steuerung wird, weil sie das Gefühl haben, hey, das Spiel, also sie müssen ihr Spiel dann entsprechend anspruchsvoll gestalten, aber der Spieler hat das Gefühl, also ich habe das Letzte rausgeholt, auch wenn er schon über dem Letzten drüber ist. Unten das Beispiel, the player tries to super jump by crouching, then jumping, so ein Mario-Ding, erst in die Hocke und mit Anlauf nach oben springen, aber but accidentally jumps one frame before crouching. Also sie wollen halt beides drücken, aber sie drücken halt die eine Taste zu früh, floppy fingers. Sloppy Thumbs. Also sie wollen zwei Tasten auf einmal drücken, aber die eine ist halt ein paar Millisekunden vorher. Das ist aber dann ein Instant Ground Pound, also eine ganz andere Mechanik. Auch hier müssen sie, da brauchen sie solche Messungen. Unity ermöglicht ihnen das, genau auf Framegröße zu sagen, wann wurde was gedrückt. Und ihre Frage, und das ist ihre Entscheidung als Game Experience Designer, was ist wichtiger? Kann ich rausfinden, was der Spieler tatsächlich machen wollte und wie viele Grace Period gebe ich ihm? Also sagen, okay, ich weiß, du wolltest es machen, du warst nur irgendwie nicht motorisch in der Lage, das gleichzeitig zu drücken. Nicht schlimm, also 5 Frames schenken wir dir dazu und du kriegst trotzdem deinen Super Jump. Und solche Dinge sind von dem System nicht vorgesehen, das müssen sie reinprogrammieren. Das System sagt, nö, der hat erst A, dann B gedrückt, der duckt er sich erst, ist halt so, Pech gehabt. Können sie machen, und sie haben auch recht juristisch, aber sie möchten ja, dass der Spieler ein gutes Gefühl hat. Und sie sehen, das ist einerseits ein Gestaltungshinweis, auf den sie aber auch nur kommen, wenn sie Spielereingaben messen. So richtig Frames per Frames und dann so abtragen. Es gibt Profiler, in Unity gibt es das inzwischen auch in der Basisausstattung. Es gibt Plugins, mit denen Sie sich solche Graphen darstellen können. Und es ist ein sehr schönes Beispiel für die Experience, für die Exposition, dass Sie das mal, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn die Plattform unnachgiebig ist oder wenn sie so ein bisschen flexibler wird. Wie gesagt, viele Beispiele in dem Bereich kommen noch in der Veranstaltung zu Game Feel in 3 Wochen, glaube ich. So, also das wäre es zum Bereich Human Information Processing. Wir haben ja in der Kognitionsvorlesung, habe ich ja schon eine Menge andere Dinge gesagt, Signal prozessieren, wie erkennen Sie, was wichtig ist und so. Das könnte man hier einbinden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie sich die Theorien dann zum gegebenen Zeitpunkt wieder anschauen. So, Eingabegeräte. Es gibt, hier sind so einfach mehr so eine Galerie, alte Eingabegeräte aus den Frühzeiten. Ja.
Ich hätte von dem Vortrag bei dem genau noch eine Anmerkung dazu, und zwar, wenn die schon so zwischen den zwei Player-Typs, also Floppy Player und den
Precise.
Anderen. Genau. Unterscheiden müsste man tatsächlich auch die Unterscheidung machen zwischen, sage ich mal, rhythmisierten oder ruhigen Spielern oder Komboisten und Button-Meschern. Mhm. Also es gibt zum Beispiel von, ich glaube, Key Bergen heißt der, beschreibt Punish-Button-Meshing, weil man ja, also er behauptet, dass man, wenn man die ganze Zeit nur auf einen Knopf drückt, macht man ja keine Entscheidung. Mhm. Und gegen das so ist, dass man zum Beispiel bei bestimmten Spielern, also mir ist jetzt noch nicht erst wieder bei Hyperlight Drifter über den Weg gelaufen, dass man, wenn man gerade in bestimmten Situationen den also die korrekte Reihenfolge eines Buttons halt drückt, dann wird man quasi belohnt dadurch, dass man eben das richtig ausgeführt hat.
Ich komme noch, ich hoffe, dass ich heute noch hinkomme zu modalen Interfaces, in denen das Drücken einer Taste das Spiel in einen anderen Modus versetzt, und wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht, kommt man gerade zu den Kombos, und das können eigentlich nur die Präzisen, und die Button-Masher sind eher so die Sloppy-Players, die auch das Spiel nicht so richtig verstehen. Das stimmt. Gut, also Hardware. Klassifikation von Eingabegeräten gibt es jede Menge. Ich habe mich jetzt an Jacobs Future of Input Devices orientiert, der sich eigentlich an Bill Buxton orientiert, ohne das zu schreiben, aber es ist eine ganz nette kleine Taxonomie. Einerseits geht er so nach den menschlichen Eingabegeräten, also Hände vor allem, aber auch Füße und was man halt so Eingaben betätigen könnte. Ich komme dann später noch zu so ein paar Dingen, so Gesichtserkennung, Stimmenerkennung, sowas. Im Wesentlichen haben wir es ja mit Händen zu tun, und da gibt es diskrete und kontinuierliche Eingaben. Diskret eigentlich nur Knöpfe und Tasten. Bei kontinuierlichen haben wir halt verschiedene andere Varianten. Dass man mit Knöpfen und Tasten eine Menge machen kann, sieht man, also Space Invaders hatte nie einen Joystick, sondern sah eigentlich zwei Knöpfe vor, links bewegen, rechts bewegen, feuern. So ein Knopf hat auch nur zwei Zustände, nämlich 0 und 1 oder on und off. Das liegt an der Technik, dass sie einen Stromkreis schließen oder nicht. Also es gibt keine kontinuierlichen Zwischenzustände. Es gibt so ein Prellen, also es gibt so den kurzen Moment, bevor der Kontakt geschlossen wird, dann vibriert das nochmal kurz und dann wird es geschlossen, aber das liegt häufig sogar unterhalb der Wahrnehmungsschwelle eines Frames. Das geschieht also in weniger als 16 Millisekunden. Das lassen wir mal außen vor. Aber was man natürlich machen können, ist die Geschwindigkeit, also wie oft hintereinander gedrückt wird, wie oft überhaupt gedrückt wird, wie lange gedrückt gehalten wird. Und damit können Sie einiges machen, schon mit so einem kontinuierlichen, mit so einem diskreten Eingabegerät. Wenn Sie an Super Mario Brothers denken, hatten Sie eigentlich auch nur Tasten, konnten aber doch sehr flexibel die Steuerung beeinflussen. Und bei anderen Spielen haben Sie zwar so einen Thumbstick, der analoge Eingaben zulässt, aber es geht dann doch nur nach links oder nach rechts. Also das eine ist, welche Interfaces habe ich technisch, und das andere ist, was mache ich damit. Das ist aber auf Seite des Prozessierens. Und Sie müssen auch hier als Experience Designer eben nicht nur wissen, hey, es gibt Tastaturen, ist ganz spannend, habe ich viele Tasten, sondern Sie müssen reingucken, wie funktioniert so eine Tastatur eigentlich, was für Daten kriege ich davon und wie sehen die aus. Und eine Tastatur ist halt einfach was viel Komplexeres als ein normaler Button. Das ist nicht nur eine Ansammlung von 78 oder 120 Knöpfen, sondern dahinter ist in der Regel noch so ein Chip, in dem Fall ein BIOS, was den Scan, also diese sind auf so einem Raster angeordnet, diese Tasten, und sie drücken und dann sagt die Tastatur, okay, E7 wurde gedrückt, und das BIOS wandelt das dann um in einen Tastencode. Also das ist wiederum so ein interner Code, und der wird vom Betriebssystem dann umgewandelt in, das war ein X, weil der in Deutschland ist. In Amerika wäre es ein Y, weil er amerikanische Tastatur entstellt. Sie kennen das, wenn Sie im BIOS Ihres PCs sind, dass dann die Tastaturen sich ändern. Zumindest haben Sie das früher gemacht. Oder wenn Sie aus Versehen eine andere Spracheinstellung auswählen, dann haben sich die Buchstaben vertauscht. Und das sollten Sie wissen. Welche Tastaturen haben Sie vor sich und in welchem Land arbeiten Sie? Also wir hatten ja das Problem Aloft in Frankreich. Das hat ja von vorne und hinten nicht funktioniert, weil die eine ganz andere Tastatur haben, aber man hätte es in Unity umstellen können. Aber das war noch so, das war genau so ein Ding, das konnte man niemandem zeigen, weil das WASD und das A ist aber da, wo bei uns das Q ist. Und also, dann konnte man das überhaupt nicht mehr steuern. Und da muss man mit arbeiten bei Tastatureingaben. Und das andere ist, dass Sie, das gibt Ihnen Unity oder solche Engines, sagen Sie Ihnen halt on key down, key pressed, key up, key hold und so. Es gibt so Ereignisse, die ausgelöst werden, dann weiß man, wird die Taste gedrückt oder nicht. Und es gibt, sind wir wieder bei der Frage der modalen Interfaces, auch beim Button-Mashing, also wie oft drückt jemand eine Taste, damit kann ich ja was machen. Ob ich länger gedrückt halte oder schnell hintereinander, komme ich am Ende der Veranstaltung nochmal drauf. Es gab mal, hier ist aber mehr so ein Kuriosum der Spielegeschichte, ein Arcade-Gerät mit Tastatur, The Typing of the Dead nämlich. Ansonsten sind Tastaturen ja nicht für Arcades gedacht. Also wer Tastatureingaben braucht, verlässt sich darauf, dass am PC gespielt wird. Das ist weder für mobile Plattformen übertragbar, noch für Arcades, also wenn man es irgendwo ausstellen will, noch für Konsolen. Es gibt auch es gab mal für den GameCube so eine Tastatur mit Controllern für Phantasy Star. Also es gibt solche Versuche, Tastaturen an Nicht-PCs unterzubringen, aber das ganze Dispositiv gibt das nicht her. Die Rezeptionsumgebung ist eine völlig andere. Sie können am Fernseher diese Buchstaben nicht so richtig gut lesen, und irgendwie funktioniert nicht so. Bislang zumindest nicht. Wir hoffen, dass wir machen Leapfrogging, dass wir dann irgendwann mit Spracheingabe dieses Problem lösen, einfach was sagen können und das System versteht das dann. Also Typing of the Dead war ja mal so ein Versuch, Tastaturen arcadefähig zu machen, hat aber keine Nachfolge gehabt. Hier sehen Sie nochmal das Problem, BASD heißt die Zeitschrift in Deutschland, ZQSD heißt sie in Frankreich, weil das halt die What Moves Me, weil das ist die vier Tasten sind. Und es gibt die Initiative WASD Sucks, weil es eben in jeder Standardisierung anders aussieht, aber ESDF, das hingegen, sei international durchaus gebräuchlich. Sie müssten die Hand ja nur um eine Taste nach rechts schieben. Ist logisch, aber die Konvention sagt was anderes. Und wie so häufig muss man mit dem leben, was konventionell sich durchsetzt und nicht so sehr mit dem, was technisch besser ist. Dann hätten wir eher alle Dvorak-Tastenbelegungen. Sondern wir leben mit einem Layout aus dem 19. Jahrhundert, als die Schreibmaschinen sich noch verkeilen konnten. Also hat man die nützlichen Buchstaben möglichst weit auseinandergelegt, damit man eben nicht gängige Buchstabenpaare so dicht beieinander hat, dass die Anschlagszeit dazu führt, dass die Hämmer sich verkeilen. Also das ist ja kein Problem, was wir heute mehr haben, aber wir haben noch das Layout aus der Zeit. Also sie arbeiten eigentlich mit Technologien aus dem 19. Jahrhundert. So, Keyboard-Layout müssen Sie berücksichtigen und was gilt, Sie müssen Ihren Spielern die Möglichkeit geben, das umzukonfigurieren. Sie haben eine Vorstellung von Tasten, da kommt aber jemand, der hat keine linke Hand, der würde gerne auf der rechten Hälfte der Tastatur arbeiten, der muss das umkonfigurieren können. Komme ich aber auch nächste Woche nochmal drauf, so barrierefreies Game Design. Man ahnt ja gar nicht, oder jemand hat sich halt am Zeigefinger wehgetan, der möchte andere Finger nutzen. So. Also es ist immer hilfreich, einen Menüpunkt vorzusehen, mach doch, was du willst. Wir haben hier einen Vorschlag, du kannst auch die Standards wiederherstellen, wenn du dich völlig verkonfigurierst, aber es ist möglich, die Aktionen, die das Spiel vorsieht, auf ganz andere Tasten zu mappen, aus Gründen, wie auch immer, Internationalisierung etc. So, dann gibt es die andere Klassifikationsreihe, nämlich die kontinuierlichen Eingaben der Hand. Und da unterscheidet man zwischen sehr vielen Möglichkeiten. Also ist es eine lineare oder eine rotierende Bewegung? Linear wäre zum Beispiel der Schulterknopf hinten am Controller, der, wie vielleicht gar nicht alle wissen, ein kontinuierliches Signal zwischen 0 und 1 ausgibt, also oder 0 und 255. Aber es bewegt sich nur in eine Richtung. Rotierend wären zum Beispiel die Thumbsticks. Oder wie ist die Sensoring? Was wird eigentlich gemessen? Also die Position zum Beispiel dieses Thumbsticks oder die Bewegung, in welche Richtung bewegt er sich oder die Kraft, mit der da eingewirkt wird, kann man bestimmen. Um was geht es eigentlich? Was wird, in welche Dimension wird gemessen? Eine Dimension, also linear oder zwei Dimensionen, sogar drei Dimensionen kann man bei manchen dieser, also gerade was so Remote oder so angeht, kann man in drei Dimensionen Beschleunigung messen. Sie kriegen ja jeweils Werte daraus, mit denen müssen Sie irgendwas machen. Ist es eine direkte oder eine indirekte Eingabe, also eine Maus, da bewegen Sie etwas und es bewegt sich was am Bildschirm, oder indirekt der Touchscreen, wo Sie direkt auf das Interface drücken können. Gibt es eine Grenze, Bewegungsgrenze? Eine Maus hat prinzipiell keine Grenze, also jede Grenze könnten Sie nochmal weiterschieben. Das ist höchstens so die Kabellänge, aber bei Funkmäusen ist nochmal was anderes. Oder der Thumbstick hat halt so eine ganz natürliche Boundary, weiter geht es dann halt nicht. Wie ist die Empfindlichkeit, also wie viele Messwerte kriege ich von diesem Interface-Element? Von 0 bis 100, von 0 bis 155, von 0 bis 16.385. Es gibt da ja durchaus verschiedene Sensibilitäten, die damit zusammenhängen, wie der Analog-Digital-Konverter darin geschaltet ist. Dann gibt der 8-Bit aus, gibt der 16-Bit aus. Also irgendeine Zahl wird sein, aber damit können Sie dann entscheiden, wie empfindlich eigentlich Ihre Eingabe zu behandeln ist. Und natürlich, was für Signale gibt das aus? Also welche Datentypen? Kriege ich eine Zahl wieder? Kriege ich einen Buchstaben wie aus der Tastatur? Kriege ich nur einen Stromwert? Und was ist das eigentlich, was daraus? Oder ein Zeichen oder was auch immer. Oder bei einer Voice Recognition würde ich vielleicht gleich einen ganzen Satz bekommen. Dann müssen Sie als nächstes, wenn Sie also sich auf Interfaces konzentrieren wollen, das ist, glaube ich, ein eigener Berufszweig innerhalb im Game Experience Design, müssen Sie natürlich die technischen Interfaces kennen. Wie funktioniert eigentlich eine Maus? Hier eine, die Sie kaum noch finden werden, eine mechanische Maus. Also da rollte etwas auf dem Tisch, hatte den Vorteil, dass man im Gegensatz zu optischen Mäusen, es war eigentlich egal, ob das jetzt weiß oder strukturiert war, die Fläche. Und diese Rolle wieder übertrug sich auf zwei Walzen und ein Rad, die Sie hier auf der linken Seite eingekreist sehen. Und die waren so genoppt, wie Sie sehen ja diese Räder. Dahinter war nämlich eine Lichtschranke, das sehen Sie auf der rechten Seite. Und die maß einfach nur, wie oft war eine Unterbrechung. Also das rollte sich so, das drehte sich so und dann hat die Lichtschranke wurde unterbrochen und daraus hin wurde ein Impuls ausgegeben. Und der wiederum sagte, wie schnell hat sich da was bewegt. Wenn der Impuls schneller war, also pro Millisekunde gab es halt 10 Takte oder 5 Takte, wusste man, wie schnell hat sich die Maus in die X-Koordinate oder in die Y-Koordinate bewegt. Und aus dieser Differenz wurde dann der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt. Aber die Maus hat kein absolutes Positionsgedächtnis. Deswegen kann man auch, wenn ich hier fertig bin, nehmen und hier weiterrollen, ohne dass sich am Bildschirm was ändert. Die weiß immer nur relativ zum jetzigen, in welcher Geschwindigkeit. Optische Mäuse funktionieren ganz ähnlich. Allerdings sieht man es nicht mehr so schön. Sie haben halt dann den optischen Sensor auf der Unterseite, der über die strukturierte Oberfläche gleitet, also strukturiert, irgendwie grafisch strukturiert und dann aus Helligkeitsunterschieden auch solche relativen Entfernungen rausgeben kann. Sie kriegen aber einen Wert daraus, das ist was völlig anderes als ein Tastenwert. Selbst wenn Sie sagen, ich kann damit die Kamera nach links und rechts steuern, das ist ein ganz anderer Wert als mit dem Thumbstick. Mit dem Thumbstick kriegen Sie einen kontinuierlichen Wert von 0 bis 255, je nachdem, wie weit Sie den auslenken. Bei einer Maus kriegen Sie Werte, die abhängen von der Geschwindigkeit und relativ von der Position. Und die müssen Sie aber hinterher verarbeiten. Vieles macht die Engine. Sie sagen einfach, es ist eine Maus oder es ist ein Thumbstick und da kümmert sich das Input-Objekt Ihrer Engine darum. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo Ihnen das nicht ausreicht. Und dann an dem Zeitpunkt müssen Sie wissen, wie jedes dieser Interfaces funktioniert. Und je mehr Wissen Sie da haben, desto besser können Sie damit umgehen. Ich komme darauf zurück, wenn wir ans Prozessieren dieser Eingaben gehen. Jetzt geht es ja erst mal um die Frage, was kriegen wir überhaupt für Werte von denen und was gibt es so alles? Touchscreen-Controls, also ich gehe jetzt nicht, das wäre jetzt, meine ich, das ist so eine billige Vorlesung, was heißt billig, aber ich könnte nochmal 90 Minuten allein über die Technik der einzelnen Eingabeschnittstellen reden. Wie funktioniert eigentlich ein Touchscreen? Wie funktioniert ein Mauspad? Nicht ein Mauspad, wie heißen diese umgedrehten Mäuse? Haben wir draußen auch, so eine Kugel, die man rollt. Trackball, genau. Also wie diese ganzen Techniken funktionieren, könnte man jetzt im Einzelnen gehen. Ich gehe davon aus, wenn Sie das mal interessiert, das finden Sie im Internet alles hervorragend dokumentiert. Touchscreens-Controls funktionieren nochmal ganz anders. Auch da muss man sich fragen, kann ich sowas wie Druck messen oder nur Position? Gibt es ja unterschiedliche Verfahren. Wir haben draußen eins, das misst nur Position, weil es mit so Infrarotleisten am Rand des Bildschirms arbeitet. Also der weiß, wo der Finger hinpackt, aber der Bildschirm selber weiß dazu nichts zu sagen. Andere haben empfindliche, druckempfindliche Bildschirme und je fester ich reindrücke, ändert sich die Kapazität. Dann kann ich wiederum die Druckstärke bestimmen. Habe ich One- oder Multitouch-Displays da draußen? Es ist eher One, weil man ansonsten die Infrarotleisten durcheinander bringt. So die typischen Touchpads heute, die sind Multitouch-Fingel, wenn Sie das Spiel kennen, ist ein wunderbares Multitouch-Game, was das als Kernmechanik macht, weil sie irgendwelche Fingerverrenkungen gemeinsam auf dem Bildschirm vollführen müssen, um die Level zu lösen. Also da gucken Sie sich das an, was möglich ist und entwickeln Sie, wenn Sie für den Touchscreen entwickeln, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dass Sie ein Spiel entwickeln, was an solche Interfaces angeschlossen wird, sollten Sie daran denken, es being able to play with one hand only is essential, weil viele Leute es tatsächlich so nebenbei spielen und dabei irgendwas anderes machen. Gerade bei Casual Games ist es so. Der Versuch, man so die klassischen Interfaces zu emulieren, indem sie Buttons auf einen Touchscreen unterbringen, ist häufig durch elegantere Lösungen zu ersetzen. Also man muss nicht eine neue Technik nehmen, um eine alte zu imitieren. Wir haben jetzt halt keinen Button, also male ich Buttons in die GUI und wenn ich drauf drücke, dann macht es auch Klick, Klick, Klick. Das funktioniert oder man braucht es vielleicht, wenn man eine Telefoneingabetastatur hat. Aber bei vielen Spielen muss man sich die Frage stellen, gibt es irgendeine Möglichkeit, die Game Mechanics über Gesten, Fingerbewegung, Swipes zum Beispiel umzusetzen? Und so, wenn Sie sich so Temple Run oder hier Subway Surf anschauen, hätte ich ja auch zwei Tasten machen können, so mit links einen Daumen, rechts einen Daumen, aber es war irgendwie hübscher, so eine Wischbewegung zu implementieren und einmal ducken, einmal springen, links und rechts. Das gibt ein ganz anderes Game Experience, die auch adaptiert ist an diese Eingabeschnittstelle und nicht einfach, ja, wir haben schon immer mit Knöpfen gearbeitet oder man kann es dann einfacher auf die Konsole exportieren oder mit solchen Gründen. Das mag ja ein so nachvollziehbarer, auch finanzieller Grund sein. Wir konnten nicht das Interface neu schreiben. Aber denken Sie darüber nach, was Sie für ein Interface vor sich haben und was, wie Sie es auch wirklich nutzen können. Jetpack Joyride ist ein gutes Beispiel, auch so ein Endless Runner mit One Button. Also egal, das können Sie mit dem Fuß spielen. Sie müssen nur irgendwie in der Lage sein, ein Signal an das Spiel weiterzuleiten. Und wenn das Signal länger gehalten wird, also wenn ich lang mit dem Fuß drücke, dann fliegt er höher und ansonsten fällt er wieder runter. Ist ganz interessant, weil One-Button-Only-Games heißt eben nicht, man drückt immer nur einen Knopf zu einer Zeit, sondern es gibt nur einen einzigen Knopf im ganzen Spiel, den Sie benötigen. Also der geht los und danach können Sie damit springen. Und das Spiel funktioniert fantastisch als Casual-Game, weil es durch die Ökonomisierung und dieser Keinlauf umsonst durch den Ansatz also einen lange dabei hält, auch wenn es spielmechanisch dann doch sehr simpel ist. Bedenken Sie bei Touchscreens, die Hand kann Teile des Bildschirms verdecken. Also auch da muss man mit rechnen, dass wenn dann jemand da oben hinpackt, dann sieht er den Rest nicht. Also muss man die Informationen so unterbringen, dass der Benutzer damit dann nicht in größere Schwierigkeiten kommt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für ein Interface. Da gibt es halt solche Gestaltungshinweise, auch die findet man, wenn man so ein bisschen sucht. Achten Sie aber einfach darauf, nicht zu sagen, ja, dann kommt irgendwie, steuert der das dann schon. Nein, als Game Experience Designerin und Designer ist es genau Ihre Aufgabe, die Game Experience in Zusammenarbeit mit den Eingabeschnittstellen auch zu gestalten. Spezielle Controller, hier ist übrigens dieser GameCube für Phantasy Star oder die Beatboxen für Fighting Games. Wir hatten mal eine hier, die ist mir abhanden gekommen. Die habe ich jetzt am letzten Donnerstag gebraucht. Also so ein Spiel, damit können Sie Street Fighter hervorragend spielen, weil Sie einen Joystick und ganz viele Knöpfe haben. Aber ansonsten für andere Spiele eignet sich das dann nur begrenzt. Es gibt für manche Spiele die Anforderung, eigene Controller zu bauen. In Arcade-Zeiten war das üblich. Da hatte jedes Spiel seinen eigenen Controller-Set und also meistens dann doch nur eine geschickte Anordnung von Knöpfen und Joysticks. Aber schon was wir hier draußen machen, wir geben Ihnen einen Controller für alle Spiele, die da laufen, ist keine vernünftige Reproduktion dessen, was Arcade-Machines ausmachte, nämlich dieses individuelle Erlebnis in einem individuellen Kabinett und Controller-Setting. Das nachzubauen war uns dann doch zu teuer. Aber letztlich muss man sich die Frage stellen, nehme ich einen Standard-Controller oder kann ich es mir leisten, einen eigenen Controller zu bauen, wie hier Steel Battalion, das war mal so ein Xbox-Spiel. Und das kostet auch $280, das Interface. Die hatten auch alle eine Funktion in dem Spiel, diese Knöpfe. Es war unglaublich schwierig. Man hatte diese beiden Joysticks, um da so einen Mecha zu steuern mit allem, was ich habe es nie an dem gespielt. Ich hätte es ja gerne mal gemacht. Es gab dann den Versuch, Steel Battalion für die Kinect nachzubauen. Und das gilt so als der Punkt, an dem man wusste, die Kinect scheitert. Nein, weil es einfach funktioniert, so alles Spiel, die Steuerung, aber es will einfach keiner spielen, indem er so stampft und dann da rumläuft. Und irgendwie war dann klar, die Kinect eignet sich eigentlich gar nicht zur Steuerung von komplexeren Anwendungen, sondern Tanz- und Sportspiele gehen. Und alle Spiele, wo man irgendwas steuert, wenn man es mit der Hand macht, also funktioniert so im Party-Kontext, aber nicht im Wohnzimmer-Kontext. Und das war so das Ehrgeizigste, was für die Kinect entwickelt wurde und dann auch so der Grund zu sagen, also wir hören damit auf. Es gibt ja noch ein paar andere Kinect-Spiele, Fable und so, aber letztlich ist klar, das kann man sich nicht mehr leisten heute, zu sagen, ja, das kriegt der Special Collectors Edition, wer $300 ausgibt, kriegt dann halt auch dieses Set dazu. Das würde keiner mehr produzieren und nicht jedes tolle Interface, HoloLens, das ist ja eine Ausgabe, aber ist auf jeden Fall ein Erfolg. Man weiß es einfach noch nicht. Und wie die Kinect ja auch, also ich weiß, vor 10 Jahren habe ich die zum ersten Mal, da hieß noch Projekt Natal, davon gelesen und dachte, ja, das ist es, klar, so wird es aussehen. Weg mit den Controllern, you are the controller. Und jetzt, 10 Jahre später, weiß man ganz und gar nicht. Also der Xbox-Controller hat sich als Standard fest etabliert. Eventuell passiert jetzt was mit VR, weil man das dann anders annimmt. Aber ich bin lang nicht mehr der Controller, sondern ich bin ganz froh, wenn der Controller ist. Oder hier spezielle Interfaces, hier spielt jemand dann, ich weiß gar nicht, was die spielen, Soul Calibur oder keine Ahnung, spielen die mit Keyboard, also Klavier, weil man dann viel mehr Möglichkeiten hat, also er zumindest hat sich das so beigebracht, um die ganzen verschiedenen Game Mechanics und Combos zu lernen oder Sammlerstücke wie die Pip-Boy Edition von Fallout 4, wer will das nicht haben? Aber ob das jetzt für das Spiel hilfreich ist, weiß ich nicht. Es gab auch nur wenige Exemplare, aber es ist hochimmersiv, weil das Interface ist, was Sie im Spiel ja auch haben können. Es gibt, da kann man denken, für spezielle Einschränkungen, also hier spielt jemand Chun-Li mit dem Mund, weil er spastisch gelähmt ist und ist einer der weltbesten Spieler, weil er gelernt hat, seinen Controller halt an seine Bedürfnisse anzupassen. Das funktioniert nur, wenn Sie wissen, was für Eingaben erwartet mein Spiel und habe ich alternative Möglichkeiten, diese Eingaben zu erzeugen. Und das führt uns dann auch so ein bisschen raus aus dem Konventionellen. Klar, Sie müssen lernen, mit dem Xbox-Controller umzugehen, aber wie ist es mit Biofeedback? Hier sehen Sie Nintendos 64 Tetris Biofeedback Sensor Check. Ich habe es auch nie gespielt, aber es ist halt wieder so, je nach Pulsrate wird das Spiel leichter oder schwerer. Man kann sich überlegen, macht man es dann leichter, wenn er sich schon so aufregt, dann muss er sich ja entspannen, oder mache ich es dann noch schwerer, um so eine Spirale des Scheiterns auszulösen? Wer so arbeitet, ist never mind. Also Calm sieht so aus, wenn Sie gestresst sind, dann stresst Sie das Spiel noch mehr. Ist mir nicht so ganz klar, mit welchem Effekt aber oder mit welchem Ziel. Was hat man davon, wenn man einen gestressten Spieler noch mehr stresst? Er wird ja noch mehr gestresst. Aber das Ziel ist natürlich auch, ihnen beizubringen, dass sie ihren Puls kontrollieren müssen. Also dann lieber mal tief durchatmen, Rage Control, bevor ihnen das Spiel zu viele audiovisuelle Hindernisse in den Weg legt. Also das sind so innovative Interfaces, die es, also jetzt bei Nevermind haben es Pulsmesser zumindest ins Game Design geschafft, es bleibt aber ein Kuriosum. Wir haben es nie getestet, wir haben es ja angeschafft, inklusive Pulsmesser, wir müssen es irgendwann mal spielen. Ich kann noch keinen wirklichen Eindruck von diesem Spiel sagen. Genauso wenig wie hiervon, das haben wir auch angeschafft, diesen Neurosky Brainwave Sensor. Den können Sie auch gerne mal ausleihen, aber die Spiele sind halt dann doch einigermaßen überschaubar. Hier sehen Sie Focus Pocus. So ein Spiel, je nachdem, wie viele Gammawellen sie erzeugen, also schaffen sie es halt, den bösen Zauberer zu besiegen oder nicht. Gibt auch so ein Möglichkeit, da wird so ein Ventilator angetrieben, dann können sie so einen Jedi Mind Trick machen, weil dann so ein Schaumstoffball in die Höhe gehoben wird, wenn sie sich nur richtig konzentrieren. Also es gibt verschiedene Versuche, aber so richtig erfolgreich sind Gehirnwellen-Interfaces noch nicht. Vielleicht kommt da ja noch mal was, also dass die billiger oder empfindlicher oder besser werden, sodass man dann mit ganz anderen Formen das Spiel steuern kann. Was kommen mag, ist Gesichtserkennung. Also die Kinect hat es verbaut. Es gibt so verschiedene Versuche, die emotionalen Zustände der Spieler zu erkennen. Sie können das auch hier bei Microsoft Cognitive Service aufrufen und irgendein Foto hochladen und dann gibt Ihnen das System aus, so nach Micro, hier ist ja eher Makro-Expressions, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Anger oder Contempt, Disgust, Fear, Happiness, Neutral, Sadness oder Surprise. Und Sie sehen jetzt bei diesen Fotos, das ist nicht gestellt, also Sie können das mit beliebigen Bildern aus dem Internet ausprobieren, dass man so Basisemotionen zumindest erkennen kann. Die Frage ist natürlich, ob Spieler so mitgehen, dass sie jetzt ernsthaft diese Basisemotionen zeigen oder ob sie bei der brutalen Szene nicht eher laut lachen, weil es so absurd ist und dann wird das Spiel völlig falsch reagieren. Also diese Vorstellung, dass die Emotionen sich auf den Spieler übertragen, ist ja eine fragwürdige. Auf jeden Fall ist diese Hoffnung, mit Gesichtserkennung zu arbeiten, gibt es. Die Kinect 2 arbeitet damit auch. Also die erfasst ja mehr, als man glaubt. Die erfasst nicht nur die Skelette der Spieler, sondern es gibt eine Voice Recognition und Expression. Also dass sie durchaus auch in der Lage ist, theoretisch, so sagen wir mal, die Position des Mundes, also zeigt der tendenziell nach oben oder nach unten, wahrscheinlich um die Reaktion auf Werbeeinblendungen besser messen zu können. Was auch geht mit solchen Kameras, ist die Herzrate zu bestimmen, weil sie diese leichten Änderungen der Röte in der Haut kann man durch extreme Bildverstärkung sichtbar machen. Also was inzwischen mit handelsüblichen Webcams geht, ist ganz erstaunlich. Sie können auch, das gibt es auch mit Webcams, dass sie, sagen wir mal, diese Flasche filmen, von da draußen filmen sie die Flasche und durch die Vibrationen der Flasche kann man die Schallwellen reproduzieren, die im Raum gesprochen werden, ohne dass man das zuhören muss. Und das geht mit normalen Webcams. Und das kann die V-Mode, das kann die Kinect wahrscheinlich auch alles und überträgt das dann alles brav zu Microsoft. Aber muss sie nicht, sie hat ja auch immer ein Mikrofon an, dass man sagen kann, Kinect on oder Xbox on. Und das wird immer übertragen, so die letzte Minute wird immer zu Microsoft übertragen, dann kann man halt gucken, wurde was Relevantes gesagt. Das sind solche Interfaces, die in den letzten Jahren doch verstärkt hinzukamen, wobei jetzt eben die Wiimote, Move und Kinect auf dem absteigenden Ast sind, weil es zu wenig Spiele gab, die darauf basiert haben. Die Move bleibt insofern bestehen, weil sie Sonys Strategie für Virtual Reality ist. Leap Motion ist die Frage, ob sich Leap Motion hält oder ob die von der Oculus Touch und den Vive Controllern auch aufgesogen wird. Ist ja so eine Kamera um Hände, insbesondere Finger, sehr genau zu tracken, aber dadurch, dass wir dann jetzt immer diese Touchs in der Hand haben, haben wir überhaupt keine Zeit mehr, die vor so eine Leap zu halten. Also mal schauen, was aus der Leap Motion wird. Und derzeit groß im Kommen sind halt Touch und HTC Vive für Virtual Reality Anwendungen. Ob sich das aber durchsetzt, also ob ich in 2 Jahren noch von Virtual Reality rede oder sage, ach, wissen Sie noch 2017, als alle von Virtual Reality geredet haben, kann ich nicht sagen. So wie mit der Kinect, wo ich ja also auch überrascht war. Oder auch die Wii Mode. Ich meine, das hat die Wii nach oben katapultiert, dass dieses tolle neue Interface so schöne Sportspiele ermöglicht, aber es ist dann nichts nachgekommen. Also Sie sollten die Bandbreite der Interfaces kennen, auch die exotischeren und vielleicht auch die Geschichte, wie so, die so geworden sind, wie sie geworden sind. Auch die Einschränkungen, dass die Wii Mode eben nicht die Lage im Raum wahrnimmt, sondern nur die Beschleunigung im Raum, was jeder Tennisspieler ja relativ rasch mitbekommt, dass die Wii Mode gar nicht merkt, dass sie so eine Bewegung macht und nicht so eine Bewegung, weil der Beschleunigungssensor einfach nur die Beschleunigung mitbekommt und nicht die Positionsänderung im Raum. So, und das können Sie bei Ihren Spielen berücksichtigen. Sie kriegen aber innovative Spiele hin, wenn Sie innovative Interfaces originell verwenden. Dann ist der nächste Punkt, wenn Sie schon die Technik verstehen, was kommen eigentlich für Signale raus? Eben bei Knöpfen on und off. Und dann haben Sie sowas wie Up, Press, Down oder Release. Das sind solche Events, die aus einer Taste rauskommen, aus einer Tastatur oder aus einem Knopf. Auch ob das jetzt WASD ist oder das Steuerkreuz auf Ihrem Controller. Aber es ist ein binärer Zustand. Ist gedrückt oder ist nicht gedrückt. Und dann können Sie nur in der Zeit gucken, wie oft wurde es gedrückt oder wie lange wurde es gehalten. Dann können Sie bei der Schultertaste hinten haben Sie einen Wert zwischen 0 und 1, aber der ist kontinuierlich, vielleicht auf 5 Stellen genau. Damit können Sie durchaus sowas wie Druck messen oder wie schnell wurde der Wert, hat er sich von 0 bis 1 geändert. Also damit können Sie viel mehr machen, als nur den als einfachen Trigger für was zu benutzen, also Feuer oder wechsel die Waffe oder sowas. Wird selten gemacht, kann man aber vielleicht zum Zielen, also je sorgfältiger Sie drücken, desto genauer wird dann fokussiert, lässt sich alles machen. Wenn Sie ein Pedal haben, das wird gedreht von minus 1 bis plus 1. Das ist wie so ein Lautstärkeknopf an einem Verstärker. Nur, was messen Sie denn? Sie messen ja den Winkel, Sie messen ja gar nicht den Druck. Also muss man sich auch hier fragen, ich habe eine Rotationsmessung, die auch nur einen Wert zwischen minus 1 und wenn Sie es mappen, halt zwischen 0 und 2 oder 0 und 1 letztlich ausgeben. Also einen kontinuierlichen Wert. Aber der besagt was völlig anderes als bei dem Knopf. Dann haben Sie das Thumbstick, was 2 Dimensionen misst und Werte, im Prinzip einen Vektor ausgibt zwischen minus 1 und 1 in jedem Wert. Oder Sie haben die Maus, die auch Werte zwischen minus 1 und 1 ausgeben kann, aber relative Positionsänderungen bezeichnet. Also die Signale sollten Sie kennen. Und das kann man kennen, indem man sich zum Beispiel die APIs von solchen Interfaces anschaut. Hier sehen Sie für den gängigsten Xbox 360 Controller einerseits mal, so funktioniert so ein Thumbstick. Ne? Sie haben zwei Potentiometer, die Rotationen messen. Und die können Sie halt durch diese Achse so hinlegen, dass die diese Werte ausgibt. Und Sie haben hier die ganzen Face-Buttons, gibt es Gamepad A, B, X, Y, dann haben Sie Directional Pads, ist dann D-Pad Left, D-Pad Right, D-Pad Up und D-Pad Down. Das sind einfach nur Knöpfe. Die Shoulder-Buttons sind dann Left Shoulder und Right Shoulder, was nicht dasselbe ist wie die hinteren Trigger. Und dann haben Sie die Analog Thumbsticks und das ist halt Left Thumb und Right Thumb, in welche Richtung das geht. Die Center Buttons, also Back und Start, Select und so, also die links und rechts neben dem Haupt-Guide-Button liegen. Und das sind Booleans. A-Button press, und dann können Sie hier, haben Sie jetzt auch sogar noch die Objekte, die Sie aufrufen müssen, um das auszulesen. Dann haben Sie aber die Trigger. The values returned by the triggers are unsigned 8-bit integers, also von 0 bis 255. Wer 0 ist not pressed, 250 ist fully pressed. Und dann haben Sie den linken und den rechten Trigger. Also das sind die Trigger, das sind die unteren Schulterknöpfe, die geben Ihnen einen Integer-Wert von 0 bis 255 aus. Und die Analog Thumbsticks, the values returned by the Thumbsticks are signed 16-Bit Integers, also von minus 32.768 plus 32.767. Das müssen Sie jetzt gar nicht merken, aber Sie müssen wissen, wo Sie das nachschlagen, dass Sie auch ahnen, was kommen da eigentlich für Werte raus und was mache ich damit. Reicht es mir zu sagen, ja, steuert links, steuert rechts, aber ich habe ich habe da 65.536 Werte, die ich auswerten kann. Was mache ich damit, wenn ich die Rohdaten bekomme? Und das sollten Sie kennen, wenn Sie mit Input-Controllern arbeiten, weil Sie später dann auch diese Eingaben filtern müssen. Als letztes oder vorletztes noch in dieser Sektion Oculus Touch. Da habe ich jetzt die API nicht dazu geschrieben, funktioniert ganz ähnlich. Auch hier haben Sie wieder einen Thumbstick, Sie haben diese Knöpfe, Sie haben unten noch so ein Touch Primary Thumb Raster, wo der Daumen liegen soll. Sie haben hinten Primary Index Trigger, Secondary Index Trigger. Auch hier können Sie ja sich fragen, wissen Sie, was da für Werte rauskommen? Wissen Sie, wo Booleans sind, wo sind Floats, wo sind Ints? Und wissen Sie, was Sie mit Ihrem Spiel damit anfangen? Und warum wollen Sie aus dem Index, also aus dem Zeigefinger, einen Float haben und aus dem Daumen nur Thumbs, Sloppy Thumbs? Warum hat sich das so durchgesetzt? Und also das kann man sich fragen. Und vielleicht kann man sagen, nee, ich hätte gerne einen anderen Controller für das, was ich vorhabe. Und das führt uns dann ein bisschen weg von dem Game Experience Design, weil es so in Interface Design geht. Es steht Ihnen natürlich frei, für Spiele, die Sie entwerfen, auch neue Controller zu entwickeln. Also wo Sie Dinge messen, die vielleicht bislang nicht gemessen werden. Biegesensoren brauchen Sie für solche Handschuhe oder wenn Sie die Fingerkrümmung messen wollen, dann bringen Sie einen Biegesensor an und je nachdem, wie ich den Finger krümme, verändert sich der Leitwert dieses Sensors und ich kann sagen, okay, der linke Zeigefinger hat sich um so und so viel Grad gekrümmt. Lichtsensoren, Schwerkraftsensoren, Temperatursensoren, Beschleunigungssensoren wie in der Wii-Mode, Gassensoren, Feuchtigkeit, Schallsensoren wie Mikrofon, Drucksensoren. Einiges davon ist schon umgesetzt in manchen Controllern. Vieles ist ein Gimmick, also man hat es, aber man weiß nicht, was man damit machen soll. Oder es wird ab und zu, können Sie halt den Controller schütteln, dann passiert irgendwas. Anderes ist noch überhaupt nicht umgesetzt. Es ist möglich, das zu bauen, wenn Sie das interessiert. Arduino-Plattformen stehen in großen Mengen zur Verfügung. Es ist durchaus möglich, dass Sie Ihre eigenen Interfaces bauen und der Herr Müller, der jetzt den Serious Games Lehrstuhl ja hoffentlich im Oktober antreten wird, eine seiner Spezialitäten ist Konstruktion von Interfaces und eben nicht nur das technische Bauen, sondern vor allem dann auch die technische Verarbeitung der Daten, also das Filtern. Sie kriegen dann Rohdaten eben als 16-Bit-Signed-Float, mit denen müssen Sie ja irgendwas anfangen. Und das führt uns dann zum nächsten Kapitel, aber jetzt hier mal vielleicht kurz eine Pause. Ich bin ja sonst so ohne Pause. Gibt es Anmerkungen, Fragen, Wünsche, Ergänzungen? Es ist eher so eine Aufzählung von Dingen, die Sie lernen müssten, ohne dass ich sie Ihnen jetzt hier erkläre. Aber es ist halt so eine gegliederte Aufzählung. Und klar, Arduino können Sie jetzt nicht nur, weil ich Ihnen die Folie gezeigt habe. Aber Sie müssen ja irgendwann entscheiden, will ich in dem Bereich weiterarbeiten? Und dann die Frage, wo kann ich weiterarbeiten und was müsste ich tun, um dort dann auch wirklich substanziell was beitragen zu können. Und mit Arduinos zu arbeiten, ist sehr lohnenswert, weil das sehr niederschwellig im Zugang ist. Und Sie können tatsächlich diese Sensoren dort anschließen und haben sofort eine Ausgabe, die Sie im Computer auch in dem Spiel weiterverwenden können. Aber warum Sie das tun sollten, beantwortet Ihnen diese Kompetenz natürlich nicht, nur weil Sie es können. Also vielfach reicht es, wenn man sagt, nee, ich will lieber gut den Xbox-Controller beherrschen und mir nicht überlegen, wie ich einen Feuchtigkeits- und Lichtsensor in mein Spiel einbaue. Aber vielleicht haben die auch genau das vor. Wenn Sie das interessiert, sagen Sie Bescheid. Ich mache gerne einen Arduino-Workshop, wie mein Kalligrafie-Workshop. Ich mache es noch. Und also ich mache Ihnen gerne Einführung in Arduino in einer Stunde oder es gibt auch schon Leute, die das hier können. Wenn Sie sagen, das will ich, für unser Spiel brauchen wir aber unbedingt einen Biegesensor an unseren Füßen. Dann nähen wir den hier zusammen und mit der Cosplay-Werkstatt nähen Sie den auf und werten den aus. Geht auch alles per Funk. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der technischen Verarbeiten. Also wir haben ja gesagt, for human perception window of 80 to 100 milliseconds, maximal comfortable lag on the screen is around 2 bis 3 frames by 30 frames per second und 5 bis 7 frames by 60 frames per second. Man muss wissen, there's always 1 to 2 frames delay from the hardware. Ich habe jetzt die Quelle hier gar nicht drin, packe ich noch drauf. Also es gibt immer 1 bis 2 frames delay von der Hardware, bis das Signal überhaupt durchgereicht ist. Das muss ja über den USB-Port, dann wird das gepuffert, dann wird es ausgelesen und dem Computer, dem Spiel zur Verfügung gestellt. Das kann man messen. Es gibt eine schöne Website, wo er wirklich mit so einer 60-Frames-Kamera filmt. Hier drücke ich und 3 frames später passiert auf dem Bildschirm was oder 5 frames und so. Das kann man machen, wenn man es ernst meint, um zu wissen, wie groß ist eigentlich mein Controller-Lag in meinem Spiel. Dann kommen aber Complex Signal Filtering, Adds Delay. Wenn Sie Sie müssen den Wert erstmal durch 100 teilen oder mal x Quadrat mit sich selber quadrieren oder so. Also wenn Sie bestimmte Anforderungen haben, dass der Wert weiterverarbeitet wird, und häufig ist das ja so. Sie, mit dem Wert von 0 bis 1 können Sie nichts anfangen. Sie müssen einen Wert von 0 bis 280 haben oder wie breit Ihr Bildschirm ist. Das wird dann erstmal multipliziert, geht einfach, aber manchmal wollen Sie auch, je größer der Ausschlag ist, desto schneller soll es werden. Also Sie müssen komplexere Filter programmieren. Das sorgt dann dafür, dass das Ganze nochmal ein Frame oder so in der Pipe bleibt. Long animations and non-interruptible actions might not fit into 100 milliseconds kleiner perception window and create the feeling of lag. Hinzu kommt dann Lag bei Netzen, also wenn Sie darauf warten, dass das Ding online übertragen wird und das Internet dann ein bisschen hängt und das Paket mit Ihrem Controller-Daten halt irgendwo hängen bleibt und dann kommt es 2 Sekunden später an, und das kennen Sie ja das im Prinzip. Und Vertical Sync, also wenn Sie sich auch noch mit Ihrem Bildschirm synchronisieren wollen, der vielleicht nicht genau 60 Frames per Second kann, sondern nur 45, und dann muss man ja immer mal so ein Bild ausfallen lassen, kommt dann im Zweifel nochmal zu 1 bis 2 Frames Delay. Also Sie haben gar nicht so viel Zeit, um das Eingabesignal, was kommt, technisch zu verarbeiten. Hier sehen Sie so einen einfachen Filter. Also Sie haben den Thumbstick links und rechts, und Sie wollen, dass das Card Churning, also dass es sich halt je nachdem, wie weit Sie mit dem Thumb gehen, soll sich die Neigung der Reifen ändern. Aber wenn Sie wirklich ganz am Anschlag sind, soll es extremer sein, als wenn Sie nur so ein bisschen so mal nach links und rechts zucken. Das kann man aus den rohen Eingabedaten nicht entnehmen. Da weiß man nur, wie weit ist es vom Eingang entfernt. Man kann es aber filtern. Und ein wichtiger Filteraspekt ist auch, diese Dinger sind so empfindlich, da müssen Sie nur gegenpusten, dann schlagen die schon aus. Sie brauchen so eine Dead Zone drumherum, in denen, selbst wenn Sie den Controller ablegen, nicht plötzlich der vorläuft oder zur Seite hüpft. Sonst wackelt der die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Und da muss man wissen, wie hoch ist diese Empfindlichkeit und ab wann gibt es eigentlich den Schwellwert, ab jetzt wird erst der Messwert zur Kenntnis genommen, bis dahin zählt er als 0. Und das müssen Sie auch wissen. Das macht alles Unity Input Object für Sie, ganz vieles davon. Aber deswegen fühlen sich alle Unity-Spiele auch an wie Unity-Spiele, weil es genau dieses Input-Objekt benutzt. Wenn Sie ein eigenständiges Game-Feel erzeugen wollen, müssen Sie eigene Filter schreiben und das Rohsignal abgreifen und entsprechend hier zum Beispiel in so eine Parabel umwandeln. Komplexere Formen sind die ADSR-Hüllkurven, über die sprechen wir noch bei Game-Feel. Aber das wird hier auf Eingangsebene, also ADSR ist Attack, Decay, Sustain, Release, kennt man aus der Synthesizer-Programmierung, weil damit kann man Klänge beschreiben, aber eben auch Eingaben, wobei das Decay, also der Abfall, in der Regel nicht berücksichtigt wird. Also Sie haben die Attack-Zeit, wie lange gebe ich dem Signal, dass es auf seinem maximalen Wert ist, wie lange bleibt es dort, wenn ich auch loslasse, also wenn ich den Knopf nicht mehr drücke, dann kann es ja noch eine Zeit lang dabei bleiben. Denken Sie an Beschleunigungen oder sich über eine Kraft aus. Und wie ist die Release-Zeit? Ab wann, wie lange geht es von Signal maximaler Stärke oder da, wo ich war, bis zu Null zurück? Das kann man die Rohdaten nehmen, aber man kann auch sagen, nö, du musst schon ein bisschen länger drücken, damit dein Auto voll beschleunigt. Das wird dann spannend, wenn Sie sowohl einen Controller als auch eine Tastatursteuerung vorsehen, weil Sie einen PC, Sie haben eine Konsole und einen PC-Port. Der Controller hat einen Float unsigned, einen signed Float 16-Bit. Die Tastatur hat einen Boolean. Dennoch muss sich das Auto, soll sich in beiden Plattformen einigermaßen glaubwürdig steuern lassen. Das heißt, Sie müssen die Eingangssignale völlig unterschiedlich filtern. Das schreibt er hier, Designing Game Controls, ein sehr lesenswerter Artikel. On the left you can see the gamepad input curve. To mimic this signal for the keyboard, we used an input curve that takes into account how long the steering button was pressed. Also nicht nur er wurde gedrückt, sondern auch wie lange wurde er gedrückt. Which is allowed to turn the digital input from the keyboard into an analog signal. Es kommt zwar digital, aber solange der Knopf gedrückt, die Zeit, die der Knopf unten ist, ist ein analoger Wert. Nicht die Tatsache, dass er unten ist, aber dass er so und so viele Millisekunden gedrückt wurde. The curve is, also Sie sehen das hier auf dem, also so ein bisschen draufgelegt, man kann sehen, in welche Richtung diese Ausschläge sind. Und man kann sehen, dass es auf Tastatur und auf dem Controller zumindest ähnlich aussieht, dafür, dass wir es ja mit völlig anderen Signalen zu tun haben. The curve is quite fast. With a very short delay time, the game has pretty arcade-style driving. Das ist auch ein schöner Nebensatz. Wenn Sie nämlich short delay haben, dann fühlt es sich halt mehr so wie Mario Kart an. So reagiert kein Auto. Die haben eine ganz andere delay time. Aber wenn wir sagen, ja, wir wollen halt, dass der da so richtig durchflitzen kann und eben nicht sich Sorgen machen muss, dass sein Lenkrad nicht wieder zurückkommt, sorgen wir halt dafür zu sagen, okay, wenn du loslässt den Knopf, schwupps, ist das Auto wieder auf Spur. Ein normales Auto würde so nicht reagieren. Und das sorgt dafür, dass Sie ein Arcade-Style-Feeling haben. Wenn Sie einen Simulator schreiben, müssen Sie sich an die Verhalten des normalen Lenkrads anpassen. But even such subtle mechanisms makes control of the car much more natural and smoother. Indem man so einen Filter einbaut, in dem Fall mit diesen ASR-Kurven. Wir werden das in dem Gamefeel nochmal haben, weil auch, wie springe ich ab, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil zur Gestaltung der Responsiveness von Interfaces oder von Spielen. Wird häufig so als, ja, man nimmt da dieses Input-Object, aber wenn Sie das nicht tweaken, fühlt sich Ihr nächstes Unity-Spiel so an wie das vorherige. Und wenn Sie Gamefeel als Designziel haben, stellen Sie sich solche Fragen. Wie fühlt sich eigentlich mein Referenzsystem an, in dem Fall das Auto, oder wie sollte sich das anfühlen, wenn ich hier diese Waffe in der Hand habe, und wie reagiert die eigentlich auf meine Eingabe, und kann ich das, ich habe ja 16 Millisekunden pro Frame, kann ich damit irgendwas anfangen, bis dann die menschliche Wahrnehmungsschwelle überschritten ist. Hier ist das übrigens, was ich erzählt habe, Response Time. Der filmt wirklich, hier sehen Sie, also das können Sie sich danach in Ruhe mal anschauen, der filmt sich vor der, hier bei GTA 5 oder 4, der filmt sich vor dem Fernseher und sagt dann, okay, hier, erste Frame zählt nicht, da sieht man noch die Bewegungsunschärfe meines Zeigefingers. Jetzt bei 0 passiert noch nichts. Ein Frame, nichts passiert. 2, 3 passiert nichts, und irgendwann wird dann die Reaktion ausgelöst, dass wirklich geschossen wird. Hier unten sehen Sie es, bei Frame 12 ist erst der Schuss. Also note, on the first frame the finger is still moving, we start counting on the next frame when the finger is fully on the button and the next button and the button is fully depressed. We then count under the first response, which comes off frame 12. This indicates a response time of 12/16, also bei 60 frames. Since it's measured on the Plasma TV, we adjust this to 10 seconds, also weil es dann noch ein Fernseher ist und V-Sync und sowas. This gives us a raw response time for GTA 4 of 166 milliseconds und 200 milliseconds on a flat panel TV. Das klingt jetzt extrem aufwendig, aber wenn man das mal sich eingerichtet hat, ist es jetzt auch nicht schwerer als andere Messungen. Und dann wissen Sie, ob sich das Spiel gut anfühle. 166 ist verdammt viel. Also Sie haben schon das Gefühl, das Spiel reagiert ein bisschen zäh. Und nicht so wie Super Meat Boy drücken, schack, springen, sondern nee, schießen. Man muss ein bisschen vorher schießen. Und das gibt einem das Gefühl, okay, bei so einem AAA-Game verzeiht man vieles, weil viel passiert auf dem Bildschirm. Aber wenn Sie vorhaben, Ihr Spiel in dem Bereich zu optimieren, müssen Sie solche Messungen durchführen. Das kann man mit der Hand, also mit dem normalen Auge gar nicht machen. Aber es ist enorm wichtig, ob der Spieler das Gefühl hat, das ist unmittelbar, habe ich das Spiel in der Kontrolle, oder nee, man muss schon so ein bisschen Zeit sich lassen, und da entstehen dann eben dieses, was wir Game Experience oder Game Feel nennen, kann man hier in Messwerte zurücküberführen, und es entsteht ein Gefühl für ein Spiel, was halt direkt responsive ist oder nicht. Hier noch zwei Folien zur Latenzfrage, also Round Trip Time, das ist aber nur für Online-Multiplayer-Spiele. Sie haben halt vom Client zum Server irgendeine Zeit, hier 5 Milliseconds, was echt gut ist. Und eine Rückzeit von nochmal 5 Milliseconds, dann haben Sie also den Ping, ist so zweimal die Latenz. Die Latenz, glaube ich, eine Richtung. Also Sie schicken hin und messen die Rückzeit. Die Roundtrip-Time ist dann die doppelte Latenz. Sie müssen einmal hin und zurück, es muss dort verarbeitet werden. Da spielen Rolle Prozessorzeiten, Übertragungszeiten, die Warteschlange, wie viele Pakete werden da abgearbeitet, und haben dann hier so eine Messung von ungefähr der Laufzeit. Wird dann wichtig, wenn Sie einen Online-Shooter machen wollen, wenn Sie Overwatch optimieren müssen. Sie wissen, man weiß schon intuitiv, ich brauche einen kleinen Ping. Irgendwie ist es dann besser, das Spiel. Aber wenn Sie solche Server betreiben, weil Sie ein Multiplayer-Spiel haben, müssen Sie sich solche Fragen stellen. Wie viel Zeit braucht der Spieler? Wie schnell kann er reagieren? Wie schnell kann mein System reagieren? Und was ist überhaupt noch zumutbar? Und eignet es sich mit der Ausstattung, die wir haben, ein Echtzeit-Online-Multiplayer-Spiel zu machen, wenn wir eine Roundtrip-Zeit von 500 Milliseconds haben? Und solche Fragen muss man sich dann halt natürlich auch stellen. Das kann man alles messen. Und als Game Experience Designer muss man das auch messen können. Irgendeiner muss es ja tun. Und häufig nicht der Programmierer, weil der mit anderen Dingen beschäftigt ist, aber jemand, der sagt, dein Spiel ist einfach laggy. Warum denn? Ja, guck dir doch mal die Zeiten an. Und Lag entsteht halt aus solchen Dingen. Also sie möchten gerne nach oben gehen, aber Network Travel Zeit sorgt dafür, dass lange Zeit überhaupt nichts zur Kenntnis genommen wird, also dass ihr Paket lange nicht durchkommt. Und dann plötzlich springt dann ihre Figur, weil das Network sagt, oh ja, stopp, ja, du bist vielleicht schon viel weiter. Und dann kriegen sie plötzlich Upgrades zu ganz anderen Zeiten. Und auch das fühlt sich natürlich entsprechend unangenehm an. Also da könnte man auch viel sagen zur Netzwerkoptimierung, was ich jetzt gar nicht vorhabe. Aber es ist letztlich diese Frage des Antwortverhalten, Systemverhalten auf das, was Sie eingegeben haben. Was uns, nein, erstmal wieder kurze Pause zum dritten Punkt führt, nämlich Interaktionsdesign. Gibt es denn noch Fragen zur Prozessierung, also das Prozedere, was man mit den, wir kriegen die Daten aus der Hardware. Wir wissen jetzt, wenn Sie alles bislang gelernt haben, was ich Ihnen aufgegeben habe, dann verstehen Sie die ganzen Hardware, also Sie verstehen die ganzen Controller. Sie wissen, welche Signale rauskommen, insbesondere welche Datentypen. Ist es ein Boolean, ein Integer, ein Float oder irgendwas anderes, ein Character zum Beispiel. Das kommt roh rein in Ihr USB. Dann wird es prozessiert im nächsten Schritt von Ihrem Rechner. Sie können dann auch Filter schreiben, weil Sie genau wissen, wie Ihr Antwortverhalten sein soll. Es soll sich langsam hocharbeiten oder sofort da sein. Und Sie wissen, wie Sie solche Filterkurven zu beschreiben haben. Das ist eine reine Funktion. Also Sie können es quadrieren oder exponentiell nehmen oder linear ansteigen lassen. Sie können sagen, es gibt Schwellwerte, an denen wird es erst gemessen. Das sind alles solche Filterfunktionen. Und bei Netzwerken wissen Sie natürlich, wie Sie die entsprechenden Parameter einstellen, um den Lag so gering wie möglich zu halten. Das wüssten Sie an dieser Stelle, wenn Sie das alles lernen. Gibt es dazu Fragen, Ergänzungen, Beobachtungen?
Lisa? Ich habe tatsächlich eine Frage, und zwar ja. Vor allem das Thema Lag und Latenz und Ping, ja. Ist ja ein großes Thema bei VR.
Ja.
Und ich hatte in einem Vortrag mal gehört, dass
Entschuldigung, weil das ist hier Netzwerklatenz. Die Latenz bei VR ist ja vor allem das Problem, dass der Computer noch andere Dinge zu tun hat. Also das
genau,
ist am lokalen System.
Die Frage in die ähnliche Richtung. Und zwar war in dem Vortrag die Behauptung, dass alleine schon aufgrund der Bauweise zum Beispiel von den Prozessoren es gar nicht möglich ist, die Zeit weiter zu verringern, als es jetzt zum Beispiel...
Also die Prozessoren ist das eine und die Betriebssysteme das andere. Die haben immer noch irgendwas anderes zu tun. Wenn Sie ein Windows laufen haben oder ein Linux, sind die damit beschäftigt, kurz mal müssen wir was aus der Festplatte swappen oder die machen irgendwelche Maintenance-Aufgaben, die wirklich Zeit kosten. Das führt dazu, dass Google anfängt, eigene Betriebssysteme zu entwickeln für VR, in denen man die Latenz kontrollieren kann. Das ist ein Riesenproblem, weil diese ganze Motion Sickness vor allem auf der Response Time beruht. Und wenn wir die Latenz dann nicht in den Griff kriegen, wird das auch, also unter 12 Millisekunden kommt man dann nicht. Und das Problem ist, dann schaltet sich der Virenscanner ein, dann empfängt er immer kurz eine E-Mail, muss auch noch den Sound ausgeben und es gibt immer mal so Momente, da stoppt das System mal kurz. Das kennt man aus PC-Spielen und fragt sich mal, warum, und ich habe doch alles defragmentiert, aber es weiß auch niemand so richtig, man muss wirklich debuggen, um zu gucken, wann wurde welcher Prozess aufgerufen. Es passiert so unglaublich viel in dem Rechner, die sind zwar sehr schnell, aber da kann halt mal eine Delay-Time von 100, 200 Millisekunden einmal dazwischen kommen, die dafür sorgen, dass dem Spieler in diesem Moment der Magen kurz hängen bleibt. Das ist ein Problem, auch eine der großen Herausforderungen. Und du hast völlig recht, wenn wir es nicht in den Griff kriegen, wird das mit der VR auch nichts, weil ein Drittel der Menschheit sagt, so Menschen wie ich, so nee. Also ist ja mal 5 Minuten, ist das ja mal nett, aber also, das war mir wieder eins zu viel. Oder es bleibt halt dann doch so dieses, ich stehe da und schaue mir die Welt an, aber sobald sich was bewegt, ich insbesondere, merke ich, es ist nicht in Echtzeit. Aber da sind die Mägen unterschiedlich und muss ja auch nicht jeder alles irgendwie aushalten. Aber das ist nochmal eine andere Nummer. Dann noch VR übers Netz ist ja dann nochmal schlimmer, weil dann 2 Lags dazukommen, also die System-Lag-Zeit und dann noch die Netzwerk-Lags-Zeit. Gut. Dann nächster Abschnitt, Interaktionsdesign. Das ist jetzt der Punkt, der aus der klassischen, also insbesondere Don Norman, aus dem klassischen Interaktionsdesign kommt, nämlich wie gestaltet man Interfaces so, dass sie von Menschen gerne benutzt werden. The Design of Everyday Things ist ein berühmtes Buch und er schlägt 6 Prinzipien vor, nach denen der Designer vorgehen sollte. Und ich habe die jetzt mal genommen und auf Computerspiele übertragen, soweit es die Literatur hergab oder soweit ich da Ideen hatte. Affordance ist das Erste. Vielleicht auch das Ungewöhnlichste. Affordance refers to the perceived and actual properties of the thing primarily those fundamental properties that determine just how the thing could possibly be used. Also, dass die Dinge einen Aufforderungscharakter, heißt es im Deutschen auch. Man schaut eine Klinke an und weiß, die muss ich drücken. Oder man sieht Dinge an und weiß, was damit zu tun ist. Bei manchen Sachen zumindest. Das sind die, die man gerne benutzt, weil man nicht nachdenken muss. Und dann gibt es andere Dinge, da muss man sich überlegen. Diese verdammten Lichtschalter, der ist gut, da drücke ich drauf. Wenn ich unten bin, muss ich mir überlegen, ich drücke drauf, nichts passiert. Warum? Weil ich ihn seitlich drücken muss. Aber in welche Richtung? Links oder rechts? Weiß man nicht, muss ich ausprobieren. Wenn ich links drücke, passiert nichts. Also weiß ich, das Licht war aus, ich habe gedrückt, es ist immer noch aus. Also wird es rechts sein. Das kostet mich jedes Mal 2 Sekunden, um das Licht einzuschalten. Hier gehe ich in den Raum, mache zack, ist das Licht an. Ich weiß bis heute nicht, warum die sich so einen blöden Lichtschalter einfallen lassen. So, und das ist, affordance ist falsch bei den Lichtschaltern unten, weil das programmierbare Devices sind. Hier ist, also man weiß ja, wie es funktioniert, das Schließen des Stromkreises ist haptisch spürbar. Wenn man es langsam macht, hört man auch dieses leichte Zischen, weil es dann wirklich eine Prellung gibt. Also weil der Schalter prellt. So, und es gibt Dinge, die drängen sich auf, wie man sie nutzt, andere nicht. Bei Computerspielen gibt es two main ways, das schreibt jetzt nicht mehr Norman. Es gibt 2 main ways to use affordance. Das eine ist HUD, also ihre HUD sagt hier press X oder irgendwie, um zu fahren, musst du jetzt die Taste drücken. Das ist nicht wirklich ein Aufforderungscharakter. Das ist das, was mal die HoloLens macht, dass sie mit der Welt klarkommen, weil die ihnen sagt, hier musst du jetzt die Taste drücken und wenn du den Fahrkartenautomat bedienen willst, dann musst du das jetzt so machen. Also die nimmt einem dann die Affordance ab, die die Welt in manchen Teilen nicht mehr hat. Also die hat ganz eine machen, das andere ist, hatte ich Ihnen ja schon bei Signalentdeckungstheorien gesagt, sie müssen halt bei Assassin's Creed, die Steine, an denen sie sich festhalten können, müssen halt richtig rauskommen. Und am besten noch oben weiß eingefärbt sein. Also da kann man nichts anderes als sagen, da will ich hin. Spätestens nach dem ersten Mal wissen sie, wo sind die Steine mit dem weißen Rand, da klettere ich jetzt mal hoch. Also das ist die Using Form Follows Function Principle. When the form of the game object communicates what can be done with or by this object. It can be level design, climbing, points on the building, barrels with explosive symbols und so weiter, or the character animation items, the smaller character is more agile, the bigger weapon is slower und so weiter. Also dass sie aus der Darstellung des Objektes oder seiner Animation, im Prinzip der audiovisuellen Präsentation, klar machen, was damit zu tun ist. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie Sie dem Benutzer schon mal sagen, um mit meinem Spiel zu interagieren, musst du Folgendes tun. Und das sagt ihm noch nicht, welche Knöpfe er drücken muss, aber zumindest, was man machen kann. Wir haben aber darüber schon gesprochen, dass Sie dann auch nicht die Erwartungshalten durchbrechen und Dinge im Prinzip, manche Türen kann man öffnen, andere auch wieder nicht, ist einfach irgendwie merkwürdig. Und dann lieber die man nicht öffnen kann, auch visuell als versperrt markieren oder kaputt. Oder keine Klinke dran machen, als überall Klinken, aber nur jede dritte oder jede zehnte klappt, wohin führt es? Ja, man klappert alle ab und ärgert sich, was man die findet, die man haben will. Wenn Sie Ihren Spieler nicht frustrieren wollen, das kann man ja auch machen, weil Sie sagen, es ist ein Easter Egg oder so, dann tun Sie das nicht. Also machen Sie klare Aufforderungscharaktere an Ihre Objekte im Sinne der Signalentdeckungstheorie, dass der Spieler auch weiß, was er zu tun hat. Ob er es dann schafft, ist was anderes, aber dann scheitert er an sich und nicht an Ihrem Spiel. Und das nächste ist die Sichtbarkeit hier jetzt des Interfaces. The user needs help. Just the right things have to be visible to indicate what parts operate and how, and to indicate how the user is to interact with the device. Das ist jetzt nicht auf Spiele bezogen, sondern auf interaktive Devices. Visibility indicates the mapping between intended actions and actual operations. Das ist bei Spielen, die man mit Tastatur steuert, mit Controllern im Grunde genommen auch, ist es schwierig. Hier sehen Sie von Star Citizen das Keyboard-Layout. Da müssen Sie eine Zeit lang üben, bis Sie das drin haben. Oder Sie kaufen sich das spezielle Star Citizen-Keyboard. Es gibt ein paar Spiele, die enorm viele Tastenbelegungen brauchen. Und da müssen Sie... Ah, warten Sie mal. Kurze Pause. Das erinnert mich daran, jetzt wo ich davon rede, habe ich doch das Star Trek-Tastatur mal für wenig Geld erworben. Das ist ein Layout für so eine Tastatur, die können Sie dann auf Ihre Tastatur drauflegen. Gucken, jetzt muss ich die mal aufkriegen, ohne sie kaputt zu machen. So, und da können Sie haben Sie die richtigen Funktionen, Gruppe 1, wir sind hier beschriftet. Also hier haben Sie die speziellen Sondertasten, die Sie für das Spielen von StarCraft 2 benötigen. Also was gibt's? bestimmt auch für das 100 Millionen Dollar crowdfundete Star Citizen irgendwann. Aber wenn Sie das nicht haben oder sich nicht leisten wollen, dann müssen Sie diese Dinge lernen oder sich irgendwie das Keyboard-Layout besorgen. Da kann man sagen, Visibility ist nicht gut bei Tastaturen. Bei Controllern ist so eine Mischung. Sie haben, klar, diese Thumbsticks einen Aufforderungscharakter, aber welche Taste jetzt was macht, es gibt noch nicht mal eine Konvention, dass X immer springen ist. Manchmal ist X auch die Aktionstaste und Y ist springen, aber manchmal ist es genau umgekehrt. Und hatten wir auch schon bei Embodied Knowledge, wenn Sie aus einem Spiel herausgehen in das nächste rein, dass Sie dann immer die falschen Tasten drücken, was in dem einen noch springen war, ist in dem anderen schießen und dann interagieren Sie ganz anders mit Ihrer Umwelt, ohne das zu wollen, weil es sich noch so im Muskelgedächtnis verblieben ist. Also die Sichtbarkeit ist gar nicht so einfach. Es gibt solche Möglichkeiten über Keyboard-Layouts oder Controller-Layouts dafür zu sorgen. Vielleicht müssen Sie dem Spiel am Anfang an die Hand nehmen oder ihm die Möglichkeit geben, das mal schnell einzublenden. Gerade bei komplexen Steuerungen hilft es zu sagen, okay, was macht was? Assassin's Creed hat ja gerade diese Kontextmenüs. Was macht jetzt eigentlich dein D-Pad zu welchem Zeitpunkt? Das nimmt einem dann die Probleme ab, nicht mehr zu wissen, was eigentlich zu tun ist. Noch schlimmer sind Spiele, wo man überhaupt nicht weiß, was man drücken muss. Also, dass man überhaupt was drücken muss. Passiert selten, aber wir haben draußen im Kasten haben wir so Controller, wo wir gar nicht wissen, wofür die gut sind. Also, für welche Spiele und was man damit hätte anstellen können. Also, die sind weder affordant noch visible. Es gibt irgendwo einen Knopf, aber was der auslöst, kann man dem Knopf gar nicht ansehen. Wir wissen auch nicht, für welches Spiel das ist. Könnte man mal rausgoogeln, vielleicht findet man das. Wichtiger als Visibility ist aber Mapping. Also wir gehen mal davon aus, der Spieler sieht ihre Interaktionsangebote, aber dann ist die nächste große Frage, was macht was? Das ist ein berühmtes Beispiel von Norman. Natural Mapping, by which I mean taking advantage of physical analogies and cultural standards, leads to immediate understanding. Hier sehen Sie vier Herdplatten und vier Knöpfe, um die einzuschalten. Und die große Frage ist, welcher Knopf schaltet welche Platte? Und das ist nicht selbstverständlich. Das kann in dem oberen linken Bild, jeder Knopf kann mit jeder Platte verbunden sein, weil man nicht weiß, wer, also es geht ja irgendwie kreisförmig vielleicht, vielleicht auch links nach rechts oder oben unten. Und wo der User anfängt zu zählen oder der Designer anfängt zu zählen, weiß man nicht. Unten ähnlich, wobei durch die Beschriftung wird suggeriert, es gibt links zwei und rechts zwei. Also wird es sich das eine auf die linke und die rechte Spalte beziehen, in dem dritten Bild von oben noch deutlicher. Aber welcher Knopf jetzt für oben, welcher für unten ist, muss man jedes Mal ausprobieren. Wie macht man das bei Herdplatten? Man dreht und hält dann die Hand drauf. Also ganz entsetzlich. Zwei gute Lösungen sieht man unten. Das eine ist die Analogie von links nach rechts. Dann sieht man schon das Mapping, also außer die wollen einen ärgern, halt ist halt linker Knopf, macht die linke Platte. Man kann die Platten linear anordnen, so wie die Knöpfe linear angeordnet sind. Wenn man die Platten nicht linear anordnen kann, aus Gründen der Herdbreite, dann sollte man die Knöpfe so anordnen, wie die Platten angeordnet sind. Kostet wieder mehr Raum, ist natürlich ein Problem, aber die Verwechslungsgefahr ist minimal. So könnte man auch Lichtschalter anordnen in den Räumen. Ich weiß bis heute, ich habe vier Schalter hier, welcher Schalter welche Lampenreihe anschaltet. Ich muss jedes Mal alle anmachen und dann wieder ausmachen, so Epistemic Actions. Also ich lerne in der Aktion, welche Lampen das sind und bin auch, also ich bin wahrscheinlich kognitiv imstande, mir das zu merken, aber ich tue es nicht, weil jeder Raum diese kognitive Leistung von mir erfordert und ich weigere mich, Lichtschaltern so viel Energie zu geben und probiere es einfach jedes Mal aufs Neue aus. Das kennen Sie aber auch, dieses Gefühl, also dieses System sagt mir nicht, was ich tun muss. Und es wäre so viel einfacher, die Lichtschalter so anzuordnen, dass sie sich der Raumtopologie anpassen. Na, einfacher wäre es nicht, weil das sind natürlich standardisierte Lichtschalter, die anderen müsste ich individuell anbringen. Und das führt uns dann bei Mapping, bei Computerspielen. Es gibt Konventionen, WASD, und die ist so hartnäckig, dass selbst die bessere ESDF sich niemals durchsetzen wird, weil alle WASD machen. Und es gibt bei den Controllern so bestimmte Konventionen, das ist die Bewegung, das ist die Kamera und sowas, aber sie können sich im Zweifel nicht darauf verlassen. Sollten aber, wenn sie ein Spiel machen, sich erstmal überlegen, gibt es eine Konvention, und wenn es die gibt, dann bitte beachten Sie die, und wenn Sie die nicht beachten, begründen Sie bitte, warum Sie das nicht tun. Also Sie können es ja auch anders machen, aber es sollte Ihnen klar sein, dass Sie hier dem Spieler kognitive Mehrlast aufbürden, ohne Grund im Zweifel und nur um es anders zu machen, weil alles so machen, müssen wir es mal anders machen, ist albern. Das ist ja nicht Ihr Spielerlebnis, was anderes zu liefern, also sozusagen du musst was umlernen, sondern das Spielerlebnis sollte ja, wenn möglich, woanders liegen. Wenn Sie sich für Mapping interessieren, hat González Frasca in seiner Dissertation ein paar Varianten vorgeschlagen. Natural Mapping, Arbitrary Mapping, Exaggerated Mapping, also dass es übertrieben, das Mapping ist. Control Interruption, also dass Sie dem Spieler die Kontrolle kurz wegnehmen, gerade in so Momenten, wo er halt stunned ist, dann können Sie sich ja nicht mehr bewegen. Physical Endurance, dass Sie... Also bei Metal Gear Solid gab es, ich muss halt oft, also hier auch bei vielen Spielen, drückt ganz oft Y, um den Gegner abzuwehren. Das ist ja auch bei Uncharted und so. Wenn er sie dann erwischt, werden sie bestraft, dass sie jetzt mal bitte ganz schnell so ein Quicktime-Event abfeiern müssen. Ansonsten verlieren sie die Runde. Tiptoeing, dass sie sich dann so langsam vorwärts bewegen müssen, damit sie nicht zu viel Geräusch machen, zu viel Lärm machen. Stunning eben, dass es irgendwie bestraft wird, wenn sich ihr Spielfigur nicht mehr bewegen kann. Das kann durch Control Interruption, aber es kann auch dafür sorgen, dass das die Filterung der Eingabe anders wird, also dass sie in irgendeiner Form mehr, länger drücken müssen, damit noch überhaupt irgendwas passiert. Und die wichtige Regel Konsistenz. Achten Sie darauf, dass das Controllerverhalten nachvollziehbar ist, damit der Spieler sich ein mentales Modell bauen kann. Darum geht es ja vor allem. Hier sehen Sie aus Heavy Rain mit der Move zur Seite. Genau. Mit der Move die Steuerung. Was ganz interessant, der Versuch war, so eine natürliche Steuerung zu erreichen. Also hier filmt er, was er macht mit der Move, und unten sieht man halt, was im Hauptbild, was da passiert. Jetzt macht er die Tür, aber da muss man also dann in die Richtung stoßen. Das Spiel sagt ihm auch, bitte jetzt nach oben schalten und jetzt mal diese Bewegung ausführen. Und die Idee ist, eine Embodied Immersion zu erreichen, dass sie halt wirklich natürliche Bewegungen ausführen, die jetzt diese Figur in dem Moment auch macht oder machen soll. Und das ist was anderes, ob sie nur einen Knopf drücken oder ob sie wirklich dafür sorgen, dass er in diese Richtung geht. So, mal gucken, ob ich sie jetzt wieder... Ach so, noch. So. Das führt uns dann zum Bereich Natural Mapping. Natural Mapping heißt, es fühlt sich so an, also wie ich die Bewegung mache, so macht es auf dem Bildschirm. Hier ist Geometry Wars. Wenn Sie in Geometry Wars als Twin-Stick-Shooter den linken Thumbstick drehen, dann dreht sich halt auch Ihr Schiff über das Bild, und das lernen Sie unglaublich schnell, weil das Feedback so unmittelbar ist, und Natural Mapping heißt, es bewegt sich so, wie es sich anfühlt. Und plötzlich wird Ihr Daumen, wird Ihr Fortbewegungsmittel, und Ihr Body-Schema ändert sich entsprechend, weil Sie lernen, okay, das ist bewegen, das heißt bewegen. Das kann Ihr Körper auch relativ schnell umsetzen, weil es so sich natürlich anfühlt. Arbitrary oder so halb natural ist ja das, was man von den Controllern kennt. Also nach vorne gehen ist zumindest, wenn ich nach oben drücke, heißt es nach vorne gehen. Und wenn ich nach unten drücke, heißt es irgendwie zurückgehen oder sich umdrehen. Dann gibt es sowas wie Pickup, Reload und Crouch, warum jetzt Crouch B ist und Jump ist A. Und warum ist nicht Jump Y, weil es nach oben zeigt, es bleibt halt, es muss arbitrary bleiben. Man versucht manchmal sowas wie ein natürliches Mapping hinzubekommen, aber letztlich ist es dann doch gewöhnungsbedürftig, und der Spieler braucht ein Tutorial, um sich Taste für Taste an seine Spielmechaniken zu gewöhnen. Man kann nicht davon ausgehen, dass sich das, also die Affordance ist da, drückt mich, bewegt mich, aber das Mapping ist dann doch zu spielabhängig. Das führt zu ludoperformativen Dissonanzen, wenn Sie das so wollen. Also Sie haben die Performance, ich drücke den Knopf, aber im Spiel wird hier ein Rennen gefahren, viel besser wäre natürlich sowas. Nur können Sie sich das in der Regel nicht leisten, Ihrem Spieler ein so natürliches Interface zu geben, dass es sich so anfühlt, wie im Spiel zu sein. Wenn Sie Embodied Game Design machen, sollten Sie es aber schauen, ob Sie es nicht doch hinkriegen, dass die Immersion eben nicht nur eine kognitive, emotionale ist, sondern auch eine körperliche. Aber sowas kostet, das ist das Vesaro Evolve Extreme, das kostet entsprechend, sich sowas hinzustellen. Norman sagt, Konsistenz ist eines der wichtigen, hatten wir eben ja auch schon, eines der wichtigsten Merkmale. Hier ist ein schönes Beispiel von Swings Game Feel aus Legend of Zelda Phantom Hourglass. Players are told to step up to an altar and stamp their map with the location of a new area to be explored later. Also sie können sich so Marker setzen an... Sie können sich Marker setzen auf der Karte, dass halt irgendwas dort Spannendes stattfindet. Und üblicherweise geht man mit einem Cursor hin und drückt dann die A-Taste, dann wird so eine Flagge gesetzt. In diesem Spiel aber müssen Sie kurz stampen, also Sie müssen mal kurz die DS zuklappen und wieder aufklappen. Er sagt, er hätte da lange gesucht, weil er das als Eingabe, dass die DS weiß ja, dass sie zugeklappt wird, also da wird ein boolscher Wert ausgegeben, aber dass das als Eingabe dem Spiel ist, ist inkonsistent. Normalerweise heißt es, ich mache Schluss, also ich friere das Spiel ein, ich komme später wieder. Hier wurde es plötzlich gekapert und als Teil der Spielmechanik übernommen und sagen, das ist eine Aktion, die gibt es nur bei Maps und dann, wenn du zuklappst, dann wird die Map, also heißt ja auch gestampt, so hat so dieses Stempel. War clever gemeint, was Natural Mapping angeht, aber es ist inkonsistent mit den üblichen Verfahren, die man bei der DS kennt. Feedback sollten sie geben, aber das bringt uns zu der Eingangsfrage zurück, nämlich Response Time, dass es akkurat ist. Visual Feedback sollten sie geben, also Animation, Visual Effects etc. machen wir alles nächste Woche, also alles. Wir kommen nächste Woche darauf zurück, wie man die verschiedenen Sinne anspricht. Im Sinne von, ob das jetzt im Sinne von Feedback und Response Time, da gehe ich dann nicht mehr drauf ein, aber insbesondere wie sie für Auge, Ohr und Sensory gestalten können, um die, das System ihnen ein Feedback geben zu lassen. Das ist sehr wichtig, dass sie das zumindest mitbekommen, das System hat registriert, was ich machen will, was immer sie dann auch vorhaben. So, und dann kommt bei Norman, der führt das Konzept der Mental Models oder konzeptuellen Modelle in das Interaktionsdesign ein. Unterstützen Sie Ihre Spieler darin, eine Logik innerhalb Ihres Steuerungsschemas zu finden. Also hier ist es wieder aus Watch Dogs 2. Wie Sie die Tasten benutzen, die Farben komme ich gleich hin. Also es gibt hier die grauen, die grünen, also es gibt vor allem die grünen und die gelben Tasten. Das hängt damit zusammen, mit welchen Fingern komme ich wohin. Aber er sagt auch hier diese R, F und C, das ist halt eine ganz bestimmte Abfolge, die man machen kann. Die liegen auch schon übereinander und damit kann ich bestimmte Aktionen ausführen, die auch übereinander geführt werden. Und sowas sollte man sich, also sollte man bemühen, sich dem Spieler anzupassen, dass der in der Lage ist, sich das auch zu merken. Wenn Sie kein Natural Mapping hinbekommen, und das ist immer, wenn Sie mit der Hand irgendwas steuern, ist Natural schon schwierig genug. Außer Sie können aber den Finger wirklich genau drehen oder auf dem Touchpad sozusagen die Bewegung nachmachen. Wenn Sie schon arbiträre Tasten brauchen, sollte der Spieler zumindest imstande sein, durch Gruppierung zum Beispiel der wichtigsten Funktionen, sich sehr schnell zu merken, um was es da geht. People learn and memorize by making patterns. To decrease memory load, und das ist ja die kognitive Frage, also wie viel Gedächtniskapazität haben Sie, and improve learning, divide controls into logical groups. Similar actions should be in one group. All move actions are in one group. All combat actions in another group. Group actions that are related to one basic mechanic, combat driving, navigation, are much easier to move to automate state. Also zum Beispiel BASD. Das ist sozusagen ein Fingerbereich, in dem können Sie sich bewegen. Und das ist alles nebeneinander. Deswegen prägt sich das viel schneller ein, als zu sagen, gab es ja früher, mit der rechten Hand gehen Sie vor und zurück und mit der linken links und rechts. Es gab ja die unmöglichsten Experimente, bis ich dann WASD oder die Cursor-Tasten, also für Links- oder Rechtshänder, als Standard herauskristallisiert haben. Groups should take in account hand limitations, should match accessible tires. Also Sie haben hier drei Tire, also den grünen, den gelben und den grauen. Und je nachdem, mit welchen Sie arbeiten, ist halt der eine näher als der andere. Hier ist ein anderes Bild. Also auf dem grünen Tire liegen die Knöpfe, die Sie mit dem Zeigefinger und dem Daumen erreichen. Auf dem gelben brauchen Sie dann schon den Mittelfinger oder meistens den Mittelfinger oder sogar die andere Hand. Groups should be consistent. If you have more than one layout, similar actions in different layouts should work on the same button. Zum Beispiel Sprint und Shift und Foot und Nitro und Driving. Ich komme gleich noch als nächstes zu verschiedenen Layouts. Also wenn Sie laufen und fahren können, sollte zumindest die Beschleunigungsfunktion auf der gleichen Taste liegen. Also beim einen wäre es dann Sprinten, beim anderen mit Nitro mal kurz so einen Boost sich zu geben. Das sollte auf der gleichen Taste liegen, sodass man zumindest funktional weiß, welcher Finger dafür zuständig ist. Two biggest groups are the player's two hands. If you have two important actions or groups of actions that the player should use simultaneously, divide them between two hands. It will make memorization easier. Wenn Sie es zusammen ausführen, gerade so Maus und Tastatur ist also das Übliche. Hiermit kann ich was bewegen. Wenn Sie möchten, dass er läuft und sich auch noch bewegen kann, dann müssen Sie es auf zwei Hände verteilen. Das ist viel einfacher, als zu sagen, mit dem kleinen Finger kannst du laufen und mit dem Zeigefinger kannst du die Kamera einstellen. Das will kein Mensch lernen. Hier geht es darum, dass Sie Fokustesting wieder testen und ausprobieren, wie fühlt sich das eigentlich an. Und das ist das sind so Entscheidungshilfen, wie Sie das Mappen hinbekommen. Das Mappen von physiologischen Ausgabemöglichkeiten auf Controller-Eingabemöglichkeiten. Und als letztes, und wir sind ja auch schon wieder fast rum, will ich noch modale Interfaces ansprechen. Modal ist ein Interface, was in einem verschiedenen Modus ist und das nicht unbedingt, also ist die Frage, ob es das deutlich mitteilt. A human-machine interface is modal with respect to a given gesture when first the current state of the interface is not the user's locus of attention. Also Sie wissen nicht so, es ist nicht so wichtig, ob Sie jetzt die Caps-Lock-Taste gedrückt haben oder nicht. Das ist ja so das typische Modale, plötzlich werden alle Buchstaben groß. Man merkt schnell, wenn man Text schreibt, wenn man ein Passwort eingibt, merkt man es nicht so schnell, nur dass das Passwort immer falsch ist. Oder wenn Sie die Num-Taste drücken, sind die Tasten plötzlich als Zahlen, vorher waren es Cursor-Tasten so. The interface will execute one among several different responses to the gesture depending on the system's current state. Das sind so die beiden Hauptmerkmale. Das System antwortet anders, je nachdem, in welchem Zustand es ist. Und es ist eigentlich gar nicht Ihr Job, rauszufinden, in welchem Zustand es ist. Das wollen Sie gar nicht wissen. Sie wollen, dass das System macht, was es tun soll. Sie sehen hier auf der linken Seite die Switches. Das ist so ein Audio-Aufnahmegerät. Controller cannot be operated accidentally. The handle must be pulled out before the switch can be operated. Also Sie müssen es erstmal in den Modus, jetzt kann ich es bewegen und dann können Sie es hochschalten. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit Sie nicht aus Versehen diesen Knopf hochdrücken, der Ihre Aufnahme überschreibt. Kontextabhängige Controllerbelegungen wurden eben erwähnt. Also on foot sieht das in GTA völlig anders aus als in Vehicle. Aber Sie können, also beim einen ist Accelerate, bei dem anderen ist es dann Free Weapon. Und Sie müssen sich nicht nur 14 Knöpfe in dem einen Modus merken, sondern auch noch in dem anderen Modus. Und irgendwann ist so ein Gedächtnis, also es mag ja auch klappen nach dem Tutorial, aber dann sind Sie 2 Monate nicht da und lernen das Spiel gerade von Neuem, weil Sie auch ein anderes dazwischen gespielt haben. Und dann müssen Sie in diese Steuerung wieder rein. Und das ist die große Herausforderung. Je mehr Spielmechaniken Sie in Ihre Knöpfe auslagern und wie, wenn nicht in den Knöpfen, können Sie die ansprechen. Alles, was Ihr Spieler machen kann, muss er ja in seinen Controllern und Interfaces wiederfinden. Das sollten Sie dokumentieren. Und wenn Sie sowas wie modale Interfaces haben, hier wird es deutlich, Sie sind in einem Fahrzeug oder nicht. Bei manchen ist es vielleicht nicht klar, in welchem Zustand sich das befindet. Das, was Mark Brown Versatile Verbs nennt oder Versatile Buttons, dass es Funktionen gibt, je nachdem, wie lange. Sie haben einen Knopf, nur einen Knopf, der hat ja nur die Eingabe Ja oder Nein. Und jetzt kommen wir zu dem, was Lisa sagte, auch zu den Kombos. Wenn ich kurz drücke, führe ich Funktion B aus. Wenn ich länger drücke, C und noch länger D, also so zum Beispiel, ich lade meine Waffe auf. Wenn ich länger drücke, dann lädt die sich auf und dann kommt so ein Megablast. Das ist ein typisches Beispiel. Das muss ich aber erstmal wissen, dass ich bei längerem Druck eine andere Funktion auslöse beim Loslassen als bei kurzem Druck. Oder jetzt kommen wir eben zu diesen Kombos. Wenn ich 2-mal hintereinander drücke mit einem Time Delay, also innerhalb von 500 Milliseconds muss ich die Taste ein zweites Mal drücken, führt der Funktion C aus. Also eine andere Funktion, als wenn ich es nur einmal drücke. Oder ich muss 2 Knöpfe hintereinander drücken. Das sind diese typischen Kombos. Ich drücke 2, erst A und dann X und dann macht der plötzlich was anderes, was man aus diesen Fighting-Games und Beat'em-Ups kennt. Oder ich drücke A, führt mir die Funktion B aus, aber ich drücke erstmal X, sozusagen ich nehme Anlauf und dann drücke ich A und dann springt der weiter. Und Mario läuft ja ganz gut. Marios Jump habe ich gleich noch eine Folie. Oder Sie drücken A, dann wird B ausgeführt und wenn Sie loslassen, wird C ausgeführt. Also es gibt unterschiedliche, es gibt sogar eine Funktion, Ihr Leben lädt sich immer auf. Dark Souls, nicht? Wenn Sie nicht das Schild hochhalten, dann laden Sie sich schneller wieder auf, als wenn Sie das Schild hochhalten. Oder was Mark Brown in Luftrausers, wenn Sie nicht schießen, heilt sich Ihr Schiff. Und Sie müssen immer abwägen, schieße ich jetzt nicht, dann werde ich aber potenziell schneller abgeschossen, aber dann werde ich wieder geheilt und wenn ich schieße, dann wird jeder Treffer registriert. Und dieses Abwägen ist halt das Interessante. Oder Sie können das auch noch mit so einem Analog-Device kombinieren, also in welche Richtung zum Beispiel wird meine Aktion ausgeführt. Hier bei Mario sieht das dann so aus, der Short Jump oder der Tall Jump oder Double Jump, Triple Jump, also der Double Jump ist ja so ein typisches Beispiel und bei Mario 64 kann man sogar, wenn man gut timet, sogar einen Triple Jump hinbekommen. Oder der Jump und der Longer Jump, wenn Sie erstmal Anlauf nehmen oder wenn Sie sich irgendwie aufladen, dann können Sie weiterspringen. Oder Sie können, es gibt so einen Mario-Anzug, wenn Sie ihn haben, können Sie halt fliegen und wenn Sie loslassen, dann fallen Sie nach unten. Oder natürlich, wie bei allen 3D-Mario-Spielen, in welche Richtung springen Sie eigentlich? Und vielleicht in welche Richtung machen Sie Ihren Double-Jump? In der Luft können Sie dann auch nur die Richtung wechseln. Oder eine Combo, Jump, Ground Pound, unten, also wenn Sie einen Jump und einen Ground Pound kurz hintereinander machen und dann nochmal, dann machen Sie plötzlich einen Spring-Jump. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mit den Knöpfen Spielmechaniken anzusprechen. Das ist halt modal, je nachdem, in welchem Modus sie sind. Man würde es auch über entsprechende Zustandsautomaten machen. Ich komme noch mal darauf zurück, also wie man sowas programmtechnisch umsetzt. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, auch nur aus einem Knopf Spielmechaniken abzuleiten. Das müssen Sie sich auch überlegen. Vielleicht ist es auch etwas, wo er abwägt. Mache ich den kurzen oder den langen? Lasse ich los oder drücke ich? Das sind alles so interessante Mikroentscheidungen, die der Spieler in dem Moment zu treffen hat. Und das führt uns dann zu solchen Dingen wie Kombo-Mechaniken noch und nöcher hier aus Street Fighter, die ja, also inzwischen gehen sie wieder ein bisschen zurück, was so die Gedächtnislast angeht. Aber es gab ja dann abenteuerliche, erstmal einen Halbkreis bewegen und dann AAX rechtzeitig und dann passiert halt irgendwas ganz Besonderes, was auch dafür sorgt, dass man erstmal diese ganzen Kombos auswendig lernen muss, bevor man mit dem Spiel richtig umgehen kann. Oder auswendig lernen. Manche sind ja so ein bisschen Natural Mapping, also so der große Kick muss ich auch wirklich einmal groß mit dem Joystick oder dem Thumbstick ausführen und dann X drücken. Manche waren aber dann doch eher willkürlich. Vielleicht so als technische Bemerkung, wenn Sie das interessiert, wie man das macht, State Machines ist Ihr Pattern Ihrer Wahl. Wenn Sie es umsetzen wollen, also das kann man sich gar nicht, man kann nicht if A, then B und so, das würde man gar nicht machen, sondern eben, wir programmieren ein modales Interface, indem ich sage, wenn ich einmal drücke, befinde ich mich im Modus Jumping, aber wenn du innerhalb von 500 Millisekunden nochmal drückst, dann bist du halt im Super-Jump-Modus oder sowas. Und Sie müssen sich solche Diagramme aufmalen, das zu programmieren ist relativ einfach, wenn man dann verstanden hat, wie es geht. Und damit können Sie solche komplexen Kombo-Mechaniken und modale Interfaces sehr schmerzfrei umsetzen, was eine große Möglichkeit ist, Ihr Repertoire für den Umgang mit Eingabeinformationen zu erweitern. Hier sehen Sie dann noch das Combo-Lab von Remember Me. Also da ist es Ihnen möglich, selber Kombos zu kreieren, indem Sie halt praktisch State Machines programmieren, ohne dass das Spiel Ihnen das sagt. Aber die Ihre liebsten Mechaniken können Sie dann halt auf XY machen. Und das müssen Sie sich dann selber merken. Und es ist so ein Teil der Spielmechanik, dass Sie Ihre individuelle Ausdrucksmöglichkeit in dem Spiel auch noch erweitern. Da komme ich aber auch noch, also noch mal kurz darauf zu sprechen, dass der Spieler sich in Ihrem Spiel ausdrücken will, gerade wenn Sie komplexe Mechaniken haben und sagt, ich kann dies einfach lösen, aber ich kann auch hier springen und da nochmal ein Doppelsalto und mit rückwärts auf den Gegner drauf. Und wenn Sie clever sind, belohnen Sie ihn für besonders kreativen Einsatz der Funktionen. Und dann entsteht halt wieder eine Form von Game Experience, dass Sie das Gefühl haben, das Spiel nimmt Sie ernst. Also es nimmt Sie auch in ihrer Kompetenz ernst und belohnt sie dafür, dass sie es schaffen, komplizierte Bewegungen auszuführen. Und wenn dann die Response-Time unter 100 Millisekunden liegt, steht eigentlich einem guten Spielerlebnis nichts im Weg. Abschließend noch ein Bild von dem Swing. Also Sie haben die Eingaben, das sollten Sie kennen. Was gibt es überhaupt für Eingabemöglichkeiten? Welche Signale geben die raus? Das Rohsignal können Sie sofort in die System-Response übergeben, also direkt auf die rechte Seite. Bei Maus ist so, die Mausbewegung wird in der Regel roh an den Mauszeiger durchgeleitet. Sie können sie aber auch erstmal verarbeiten, also hier heißt es Translation. Also die Werte werden irgendwie verschoben und verändert und dann der Simulation zugeführt. Also Simulation ist so die Computerverarbeitung der Spielwelt, irgendwo zwischen Asteroids und Crisis, also zwischen Simple und Robust. Und in verschiedenen States können Sie sich bewegen, also ob Sie in der Luft oder auf dem Boden sind. In der Luft können Sie nicht mehr springen oder nach einem Double Jump nochmal geht nicht, auf dem Boden können Sie springen. States sind zu verarbeiten und als Response kriegen Sie dann halt Movement, Animations, Creations von irgendwelchen hier Shooter-Objekten. Das wäre dann eine Antwort des Systems. Und das ist so der Zyklus, in dem Sie Ihre Eingaben von der Eingabe bis zur Response verarbeiten und auch planen können und wo Sie als Designerin und Designer aktiv werden. So, ich danke wieder für die Aufmerksamkeit und wir können gern noch darüber sprechen oder auch nicht.